Dieser Podcast wird präsentiert von N&P Informationssysteme aus Merane. N&P ist seit über 25 Jahren Partner der Eispiraten und des ETC. Das Familienunternehmen digitalisiert den Mittelstand für Kunden aus Industrie und Bauwesen. 200 Teammitglieder arbeiten als Berater und Softwareentwickler in spannenden Projekten zusammen. Bei N&P finden Sie nicht nur IT-Experten, sondern auch Konstrukteure, Produktionsplaner, Bauingenieure und Architekten, die ihr Fachwissen in die gemeinsamen Projekte einbringen. N&P wächst kontinuierlich und ist immer auf der Suche nach passenden Talenten. Neben Ausbildung, BA-Studium, Praktika und Abschlussarbeiten ist natürlich auch der Direkteinstieg möglich. Gerne in Merane, Dresden oder an einem unserer insgesamt 7 Standorte. Weitere Infos findet ihr unter www.nupis.de/karriere.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit und, was soll ich sagen, diesmal persönlich. 11 Tage hat es gedauert, wir haben gerade nochmal nachgeschaut und ja, wir haben es geschafft.
Nicht nur Jesus ist auferstanden, auch wir haben es geschafft.
Auch wir sind wieder da. Wir haben uns gefühlt seit Anfang Januar wahrscheinlich nur über Videotelefonie unterhalten und jetzt haben wir es endlich mal geschafft, uns ja, persönlich zu treffen und ja, das Themen, ich will nicht wieder Potpourri sagen, das ist irgendwie immer so,
der Themengulasch.
Der Themengulasch ist gut gerührt, es ist doch einiges passiert.
Also wir können jetzt schon vorwegnehmen wahrscheinlich, also die Stunde 30, die werden wir auf jeden Fall anreisen.
Wie gesagt, wir haben uns eigentlich schon um 19 Uhr heute getroffen. Ja. Die Becky ist noch beim Sport, die kommt eigentlich 8:30 wieder.
Die hat schon vor einer Stunde gesagt, wir sollen endlich anfangen und nicht so viel nebenbei erzählen.
Genau.
Aber naja, wir müssen ja erstmal uns über alles andere unterhalten und auch schon mal ein kleines Bierchen trinken.
So sieht's aus, ich wollte gerade sagen. Und liebe Grüße an deine Frau, es gibt Stapelsteine.
Ja. da reden wir später drüber.
Sehr schön. Nomi, weil wir gerade beim Thema sind, wie gesagt, wir haben uns, ich habe wieder dieses wie gesagt. Auch strange. Ich wurde angeschrieben, auch im Forum haben die Leute gesagt, wenn ich wie gesagt sage und die einen Schnaps trinken, sind die danach besoffen.
Naja, dann ist
es. Also anscheinend sage ich das sehr oft.
Ja, aber wir sind ja für eine Unterhaltung zuständig und wenn das dafür sorgt, dass dann jeder schön angemalt ins Bett geht, warum nicht, ne?
Also ich versuche mich heute zu bessern. Ich wollte es gerade wieder sagen.
Scheiße. Vielleicht machen wir das einfach mal, dass wir sagen, okay, wenn du das wiederholst, trinken wir mal einen Schnaps, dann wissen wir, wie schlimm es ist.
Oh Gott, schon am ersten Mal, mir sind die Lichter aus, ich vertrage keinen Schnaps. Ja, aber gut.
Wie gesagt.
Genau, so jetzt hast du gesagt. Ja. Ich muss dir immer ein Zeichen geben, damit du das sagst.
Ja, genau, wir schieben das jetzt einfach rüber.
Jetzt habe ich vergessen, wo wir eigentlich hin wollten, denn, genau, ich wollte dich fragen, wie Ostern gewesen ist, denn Ostermontag ist passé, wir haben heute Dienstag und ja, wie hast du denn Ostern verbracht?
Ja, also Ostern war ein ganz normaler Abriss, wie bei jedem jetzt mit kleinem Kind. Das heißt, jeden Tag irgendwo anders bei den Großeltern aufgeschlagen und abgehakt. Ja, meine Eier habe ich gefunden.
Aber das ist sehr gut. Das ist nee, gut.
Aber ansonsten, ja, ganz normal, ganz entspannt alles. Kleine hat auch gut mitgemacht. Und ja, jetzt, wie du sagst, ja, bin ich zu Hause. Heute erster Tag im Kindergarten mit der Eingewöhnung gewesen. Ist ja jetzt 1 Jahr alt geworden. Mhm. Ja, ist jetzt das erstmal natürlich auf der Agenda, wo man das überstehen will. Und ja, so sind die Probleme dann irgendwann, wenn man doch mal die 30er-Grenze überschreitet und dann älter wird. Ja, also von daher war alles ganz entspannt, friedlich und ja. Trotz allem natürlich ein bisschen immer mit dem Auge auch aufs Eishockey geschielt, dank Aaron.
Das ist gut, da reden wir gleich drüber.
Genau, also war nicht verkehrt.
Liebe Grüße gehen erstmal raus an deine Tochter. Alles Gute zum ersten Geburtstag.
Dankeschön. Ach ja, und ja, weil wir heute im Edeka waren, also wer Lindhasen kaufen will, sie sind jetzt um die Hälfte reduziert. Kostet das Kilo nicht mehr 60 Euro, sind jetzt nur noch bei 30. Also ja, wer will, 2,99 Euro, der Goldhase steht parat. Wird stark. Nicht mehr gebraucht. Ja, jetzt könnt ihr zuschnappen.
Du hast gerade eben schon angeteasert, es war Ostern, du hast deine Eier gefunden, ich habe meine angemalt, also von daher waren wir beide erfolgreich. Und wir können ja mal reinhören, was, wir haben ja auch wieder Gäste, die uns mit Sprachnachrichten gefüttert haben, denn, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, die Eispiraten und gerade auch Aaron ist sehr fleißig, was Vertragsverlängerungen angeht, und wir haben natürlich, wie es viele auch bestimmt gelesen haben, in der Beschreibung vom Podcast, dass sowohl Tim Lutz als auch Sebastian Streu uns natürlich heute ein bisschen gefeedet haben mit Sprachnachrichten.
Gefeedet.
Gefeedet.
Feeder ist aber was anderes, ne? Das sind die ja zwanghaft ihren Partner füttern, damit er immer dicker
ja,
wird.
Ja, die machen das ja auch zwanghaft. Die müssen mir
die
auch
füttern dich,
die
ja.
Müssen mir auch Sprachnachrichten schicken, wenn ich sage, hier, ich brauche was von euch.
Stehst du drauf, ne? Ja, gib mir noch eine, gib mir noch eine.
Und wir können ja mal ganz kurz in Tim und auch in Sebastian mal reinhören, wie die so ihr Ostern verbracht haben.
Hallo Steve, wir haben Ostern ganz klassisch mit der Familie verbracht, haben im Vorfeld Eier gefärbt und dann am Ostersonntag hat meine Mama die Eier und dazu gab es noch Schokohasen versteckt. Und wir haben dann als Familie, also meine beiden Schwestern, meine Freunde, mein Papa, meine Oma und meine Mama haben dann die Eier gesucht und haben dann zusammen gefrühstückt, einfach ein bisschen Zeit genossen. Wir waren in den Bergen noch. Genau, also war sehr schöne Ostern. Und ja, ich hoffe bei euch allen auch, dass ihr schöne Ostern hattet.
Ja, die Ostertage habe ich mit meiner Familie und also mit meiner Frau und Tochter in Köln verbracht, bei meiner Schwiegerfamilie. Unter der Saison habe ich ja nicht viel Zeit, die zu besuchen. Und jetzt, dass die Saison vorbei ist, kann man die Zeit ausnutzen, um nach Köln zu fahren.
Ja, das waren die Sprachnachrichten von Tim und von Sebastian. Lass uns mal reingehen, was jetzt so ja in der letzten Woche, wir haben ja eine Woche ausgelassen, also eigentlich fast in den letzten 11 Tagen passiert ist. Die Abgänge von Greg Kreuzer nach Dresden und von Corey Macken nach Düsseldorf wurden offiziell unter der Hand, war das ja eigentlich schon länger bekannt, dass das so kommen wird. Und laut Eishockey News und Forum, wie ich es so gelesen habe, soll wohl Alex Gladeltschikow irgendwie nach Bergisch Gladbach gehen. Da bin ich mal gespannt, bis das offiziell wird. Würde ich natürlich sehr schade finden, weil das ist dann irgendwo ja nichts Professionelles mehr. Du hast vorhin schon gesagt im Vorgespräch, das wird dann wahrscheinlich eher so sein, dass er den Fokus mehr auf die Karriere, nach der Karriere legt. Ja. Wobei man sagen muss, bei den 20-Jährigen nach der Karriere zu sprechen, ist eigentlich schon eher schade, weil ich denke, dass Vladi eigentlich das Zeug zu einem guten Eishockeyspieler gehabt hätte.
Genau, irgendwann steht jeder mal vor der Entscheidung. Mit 20 hätte man sicherlich vielleicht noch zumindest ein, zwei Jahre Zeit gehabt, um die zu treffen. Ja. Aber irgendwie muss man auch ehrlich sein. Mittlerweile sind ja auch die Zeiten nicht so, wo du sagst, du kannst eigentlich großartig deine Zeit damit verschwenden, nicht zwingend jetzt so großartig arbeiten zu gehen oder das aufzuschieben. Also wenn man jetzt überlegt, wenn er jetzt wirklich eine Ausbildung machen sollte, woanders gehen wieder 3 Jahre ins Land, da ist er 23, bis er mal anfängt mit Arbeiten, dann so richtig. Also ich glaube so, wenn ich jetzt Vater wäre und da vor der Entscheidung stehe oder mitstehen würde, würde ich das, glaube ich, auch verstehen. Ich glaube, das war früher ein bisschen einfacher, aber mittlerweile, wenn du jetzt überlegst, mit 23 ins Arbeitsleben einsteigen, wie lange soll denn der da arbeiten, ne? Bis 75, wenn das überhaupt dann schon noch so reicht. Also ich glaube, interessanter Punkt am Ende eigentlich, die ganze Sache, wo man sagt, dass vielleicht auch für Sportler und gerade beim Eishockey aufgrund der geringen Bezahlung, die was heißt normal, aber so selbstverständlich ist, dass wahrscheinlich das immer schwieriger wird für die jungen Spieler, da sich festzulegen, probiere ich es oder probiere ich es nicht, weil jedes Jahr, was sie am Ende da ranhängen und gegebenenfalls den Durchbruch nicht schaffen, oder Durchbruch.
Ein verlorenes Jahr.
Ja, für sie persönlich, ne, wenn man dann in die Zukunft schaut.
Ja, weil du genau deswegen, also nicht, dass die Leute das jetzt falsch verstehen, du hast jetzt mit geringem Verdienst die Jugendspieler gemeint.
Ja,
die werden ja in der Regel, keine Ahnung, so zwischen 1,5 und 2.500 Euro, wenn überhaupt.
Ja. Ich meine, die kriegen ein Auto, die kriegen eine Wohnung oder so, ne?
Genau, aber die verdienen jetzt nicht das Geld, was du jetzt als gestandener deutscher Spieler irgendwo verdienst. Das heißt, du musst dann schon irgendwo gucken, schaffst du den Durchbruch oder schaffst du den Durchbruch nicht? Und da ist es halt wirklich so, wo du sagen musst, okay, da muss man schon gut abschätzen oder sich ein zweites Standbein aufbauen. Wie gesagt, es gibt ja viele Spieler, Tim Lutz, wir hatten es ja jetzt erst, studiert ja noch nebenbei. Ja. Es gibt so viele Spieler, die da noch was machen. Also was natürlich auch sehr vernünftig ist. Weil irgendwann kommst du...
Wenn sie es unter einen Hut kriegen.
Wenn sie es unter einen Hut kriegen. Oh, ich sitze auf so einem Knarzstuhl schon wieder. Das ist... Du solltest
vielleicht nicht nur dich immer ölen, sondern immer den Stuhl.
Ja, das stimmt. So, ich darf mich nicht so viel bewegen. Lass uns mal auf... Ja, dann doch die Vertragsverlängerung schauen, die jetzt der Aaron so peu à peu rausgehauen hat. Luis Brune hat mich heute sehr überrascht. Positiv überrascht. Denn, wie gesagt, Luis war ja hier erst noch bei uns im Podcast und hat dann von den Verhandlungen mit den Eispiraten erzählt und dass er ja sehr gerne hier bleiben würde. Und ich habe dann schon gehofft, dass er hier bleibt, aber du bist ja immer so ein bisschen hin und her gerissen. Du siehst ja jemanden, wenn er dir gegenüber sitzt, wie er das so sagt. Und ich hatte dann doch auch so ein paar Zweifel, weil ich nicht so genau wusste, ach Mensch, kommt diese Wertschätzung auch vom Verein zurück für jemanden, der dann schon dreimal gesagt hat, ich will eigentlich hier bleiben. Und es ist dann so gekommen, dass Luis jetzt bleibt, was mich sehr, sehr freut. Und ja, er ist meiner Meinung nach ein wichtiger Baustein. Wie siehst du die Verlängerung von Luis?
Ja, sehr positiv. Also grundsätzlich alle Verlängerungen, die eigentlich bisher passiert sind, sehe ich sehr positiv, weil es genau die Spieler sind, wo man am Ende weiß, was man hat. Er hat, wie es Aaron auch geschrieben hat, seine punktbeste Saison gespielt. Bei uns, das heißt, das ist etwas, wo man anknüpfen kann, wo er aufbauen kann. Und da muss man ja sagen, mit den ganzen Reihenwechseln, mit den Verletzungen, da lief ja nicht mal alles optimal. Ist da sicherlich genügend noch im Köcher, was er rausholen kann. Ich muss sagen, von seiner Art und Weise als Spieler ist er jetzt nicht so, wo ich denke, dass er jetzt für sich selber vielleicht noch riesige Sprünge macht, aber er ist halt ein Kämpfer vor dem Herrn. Er hat den Torabschluss, er ist körperlich übelst präsent und ich glaube, das sind halt die Dinge, die sich dann automatisch irgendwie auszahlen, weshalb er auch die Punkte gesammelt hat. Von daher also einfach genau da weitermachen, wo er aufgehört hat und gerne noch ein paar Punkte mehr. Und ich hoffe halt einfach für ihn, dass er, ja, so wie er von Kassel gekommen ist, mit ich will mehr Verantwortung bekommen, mehr Eiszeit, das hat er ja jetzt im ersten Jahr gehabt, dass sich das im zweiten Jahr jetzt genauso bestätigt, dass er einfach Verantwortung bekommt. Meiner Meinung nach, ich nehme es gleich vorweg, sicherlich aber nicht in der ersten Reihe, sondern dann lieber wirklich eine geile zweite Reihe mit ihm. Und ich glaube, da ist er auch wirklich gut aufgehoben. Ja, würde ich mir das sehr gut vorstellen und wünschen können. Und von daher, ja, ein riesiger Baustein, der jetzt am Ende einer war, wo ich gesagt habe, wenn man den halten kann, dann auf alle Fälle mitnehmen. Ja.
Geht ja auch bei Luis noch darum, weil du das schon gesagt hast, er ist ja auch ein Spieler, der sich neben dem Eis sehr mit dem Standort identifiziert hat. Also gerade was den Kids Club angeht, da ist er ja immer dabei gewesen. Wie gesagt, nach unserem Podcast, den wir gemacht haben, ist er ja direkt auch nochmal zum Kids Club in die Bibliothek gefahren, mit einem Kinderlesen, mit allem drum und dran. Also Luis ist da auch wirklich jemand, der sich ja auch abseits des Eises sehr engagiert, der auch versucht, den Standort halt zu leben. Und ich denke, dass das ja auch wichtig ist, dass du solche Spieler in Grimmitschau hast, die nicht nur hier sind, um Geld zu verdienen. Ja, das sollte das primäre Ziel sein, logischerweise, weil wir hatten es gerade eben, die Eishockey-Zeit als Spieler ist irgendwann endlich. Aber trotzdem brauchst du auch Spieler, die 100% geben. Und wenn wir schon über die emotionalen Lieder letztens gesprochen haben, was das Thema Chevy und so anging, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist Luis auch jemand, der zwar ruhig wirkt, aber ich glaube auch jemand ist, der sehr viel Impulsivität, wenn es dieses Wort gibt, mit einbringen kann in eine Mannschaft.
Ja, trotz seines jungen Alters ist er auf jeden Fall da voll mit dabei. Also ich glaube, also ich weiß, was du meinst. Solche brauchst du am Ende und ich glaube, der ist halt auch jemand, der nicht viel Anlauf braucht, um sich irgendwie mit einem Standort ja zu identifizieren, sondern das hat halt gleich gefruchtet. Und ja, wieso nicht? Also wir müssen ja eh irgendwie ein Grundgerüst aufbauen. Wenn er seine Leistung bestätigt, dann könnte das für mich ein Spieler sein, den du halt dann gerne auch noch ein Jahr behalten kannst und der vielleicht auch immer weiter wächst, wo du sagst, du kannst hier auch in der ersten Reihe rutschen. Muss man aber natürlich am Ende auch schauen, inwiefern sind seine Ansprüche, wo will er als Spieler mal hin, soll jetzt nochmal ins Oberhaus gehen oder ne, wie auch immer. Aber jetzt können wir erstmal froh sein, dass wir ihn haben und vor allem, wenn man halt so jetzt dann, was wir ja später machen werden, noch drauf schaut, was man jetzt eigentlich schon für ein Grundgerüst hat, kann man wirklich schon viel drüber ja, ratschlagen oder sagen, was die Eispiraten Verantwortlichen da eigentlich schon richtig gemacht haben.
Definitiv, und lass uns direkt mal auch auf den nächsten schauen. Also eine wichtige Säule wurde auch in der Abwehr noch verlängert, die mich sehr überrascht hat. Also klar, du kannst ja immer hoffen, hatte ich letztens, glaube ich, auch schon mal so gesagt, du kannst ja immer hoffen, oh, die Sache ist ja die, ob es dann Realität wird, steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade die Verpflichtung oder die Weiterverpflichtung von Adam McCormick hat mich sehr überrascht und noch sehr gefreut, denn ja.
Ich hätte auch keinen Pfifferling drauf gewettet.
Nein, hätte ich auch nie gedacht. Und jetzt weißt du, die erste oder deine erste Verteidigungsreihe mit Sacher und mit McCormick, die bleibt zusammen. Das meiner Meinung nach, wenn die wirklich fit sind, also toi 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 Mirko, dann ist das eine top erste Reihe für die zweite Liga. Und deswegen hat mich das mehr als gefreut, dass Adam noch hier bleibt.
Ja, also ich glaube, der Standort an sich wird ihnen ja dann genügend Argumente gegeben haben, hier zu verlängern, egal ob Fans, Verein oder ja. Die Spieler vielleicht auch in der Kabine, ne, wo er weiß, einfach was er hat. Jussi wird ja auch immer von den Spielern mit angesprochen, wo man sagt, ich habe mit ihm ein super Gefühl.
Genau.
Und von daher ein ganz, ganz wichtiger Baustein, wo man froh sein kann, dass man so einen Spieler halten konnte. Und von daher, wie du halt sagst, die erste Verteidigungsreihe oder was das Wichtigste ist, das hast du jetzt erstmal vervollständigt. Du weißt, dass am Ende eine Ausländerlizenz in die Verteidigung rutscht und hast jetzt halt dann noch am Ende 3 Lizenzen frei, wo man jetzt die Gedankenspiele machen kann, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das ist halt auch eine ganz wichtige Verpflichtung gewesen, weil man ja gesehen hat, dadurch, dass Sacher rausgefallen ist, er der Einzige war, der dann noch da war und überzeugen musste, was man an ihm hatte. Und dieses Puzzlestück wiederzufinden, wenn er jetzt weggegangen wäre, wo man sagt, jetzt muss ich irgendwie schauen, wen kann ich in die erste Reihe stellen zu Mirko Sacher, den geht man einfach auf den Weg. Das war sicherlich auch nicht günstig, aber wahrscheinlich dann ja das Risiko oder das Geld auf jeden Fall wert, wo ich sage, wenn ich dort, wo dann. Und mit Kevin Reich hatte ich da auch mal drüber gesprochen gehabt, der halt auch gesagt hat, gerade auch wenn Mirko Sacher auf dem Eis ist, da weiß er, da brennt nichts an, da kann sich immer auf den verlassen. Und der ist halt einfach ein Ausnahmespieler in der zweiten Liga. Und wenn die beiden im Doppelpack sind, dann hast du hinten eine Sicherheit drin, die du halt nicht geschenkt bekommst. Ja.
Und wer billig kauft, kauft zweimal.
Ja.
Also es bewahrheitet sich halt immer wieder. Ja, lass uns mal auf unsere anderen Verpflichtungen noch schauen, wo wir auch Sprachnachrichten gekriegt haben, ist Tim Lutz und Sebastian Streu. Ich muss mal gucken, dass ich nicht Tim Streu sage. Also manchmal, also gut, ich habe jetzt so viel. Tim und Strubi, das ist auch gut. Ich habe jetzt so viel mit den beiden hin und her geschrieben und Sprachnachrichten geschickt. Ich bin da irgendwie komplett durch. Aber wir können ja mal in beide reinhören, wie die sozusagen ihre letzte Saison, die ja wirklich für beide ja sehr, sehr schwierig lief. Sowohl bei Tim mit der Verletzung, Sebastian mit dem Wechsel von Freiburg dann nochmal hierher nach Grimmelschau. Macht ja auch kein Spieler so gerne in der Saison wechseln. Da können wir mal kurz reinhören, wie die beiden ihre Saison für sich persönlich so zusammenfassen.
Ja, ich habe das Gefühl, ich bin in der Vorbereitung sehr gut in die Saison gestartet und war ich in der Position, wo ich mir erhofft und erarbeitet habe. Und ja, so eine Verletzung dann war natürlich für mich sehr, sehr schwierig. Und mein Ziel ab der Verletzung war einfach wieder eigentlich zurückzukommen, wieder mitspielen zu können. Und ja, das habe ich dann am Schluss noch erreicht und auf das bin ich sehr stolz. Und deshalb kann ich und möchte ich eigentlich da nur positiv sein. Ich denke, alles andere bringt auch nichts. Und ja, bin sehr froh, dass ich nochmal zurückkommen konnte und jetzt einfach nochmal versuche, voll anzugreifen, aber natürlich mit der wichtigsten Priorität, dass ich einfach verletzungsfrei hoffentlich bleibe.
Ja, ich meine, deswegen bin ich auch gewechselt, weil ich meine, das in Freiburg kam einfach nicht mehr für mich in Frage, was wie ich da benutzt wurde. Und genau das sind auch einfach meine Stärken. Mich kann man überall und immer benutzen. Wie du schon gesagt hast, in Überzahl, Unterzahl, 5 gegen 5, Overtime, nenn es. Also ich fühle mich wohl in jeder Situation, auf jeder Position. Und ja, das ist Das ist ja vorletzte Saison in Freiburg auch so gewesen und das war auch der Grund, warum ich da verlängert hatte. Aber dann in der neuen Saison mit dem Trainerwechsel, da hat es dann einfach nicht mehr gepasst und es musste für uns ein Wechsel stattfinden. Und ja, ich meine, Krimitschau war dann die richtige Entscheidung. Wie man sieht, dann klar, dann hat es ein bisschen gedauert, dass ich dann in Krimitschau, sag ich mal, meinen Lauf gefunden habe und meine Topform dann zu Ende der Saison gefunden habe. Aber es ist auch immer. Also die Aussage hört sich eher wie eine Ausrede an, aber ich meine, nach den ersten paar Monaten in Freiburg war mein Selbstbewusstsein auch an einem ganz tiefen Punkt und der musste sich erstmal aufbauen und ich habe alles gegeben, um das so schnell wie möglich wieder aufzubauen, dass ich Krimitschau so gut helfen konnte, wie ich nur konnte. Und ja, ich finde, ich habe einfach alles gegeben und es war trotzdem schade, dass es dann nicht für die Playoffs gereicht hat, aber dafür gibt es immer noch nächste Saison.
Ja, das sind schon gute Aussichten, die Sebastian da einstreut. Aber lass uns mal kurz auf die beiden Nachrichten zurückblicken. Ich meine, die hatten wirklich beide unterschiedliche, ja, Saisons gespielt. Im Endeffekt, Tim ist froh, dass er nochmal eingreifen konnte in den letzten paar Spielen. Das zeigt doch eigentlich seinen Ehrgeiz, den er an sich selber hat. Ich meine, es ist ja nun nicht erst die erste Verletzung, die er, oder schwerwiegende Verletzung, die er hier in Grimmitschau hat. Bei Sepp ist natürlich die Sache, ich meine, du kommst hierher nach Grimmitschau, nachdem du wirklich in Freiburg komplett das Vertrauen und auch das Selbstvertrauen entzogen bekommen hast. Da hat es wirklich angesprochen, du kannst ihn ja eigentlich hinstellen, wo du willst, wenn du es ihm halt wirklich auch zutraust, wenn du ihm sagst, hier, wir brauchen dich da und da. Sebastian kann alles spielen und ja, von daher war das nochmal wirklich eine gute Zusammenfassung von beiden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir kommen ja gleich noch auf die Sprachnachrichten, warum sie hier in Grimmitschau verlängert haben. Aber wir haben es ja schon mehrmals im Podcast halt angesprochen. Also gerade wenn du solche Spieler halten kannst, wie Brune, wie Streu und wie Tim Lutz, wie auch Sacher und wie Reich, das ist so, das ist ein deutsches Grundgerüst, was du brauchst und was du, ja, die Spieler in der zweiten Liga mit dem Niveau und mit einem deutschen Pass sind auch sehr schnell weg.
Ja, und ich sag mal, gerade bei Streu war es ja auch so eine glückliche Fügung. Ich glaube, wir können damit ja auch umgehen. Deswegen, wenn er so ehrliche Worte auch gegenüber seinem Vorverein bringt, ist es halt ungewöhnlich, weil halt Spieler immer dann meist immer irgendeine andere Ausrede finden. Aber ich finde es eigentlich in Ordnung, wenn man da halt so auch einfach sagt, das war scheiße auf gut Deutsch,
Ja, genau.
und ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Das hatte er damals auch schon zur Abschlussveranstaltung im Hotel Marane gesagt, wo er gesagt hat, er war so froh, wo er weg war. Das klingt natürlich im ersten Moment hart, aber man weiß nie, was dazu führt, und er ist am Ende ein Mensch. Und von daher kann man froh sein, dass er in Grimmitschau so heimisch geworden ist. Und natürlich er auch, ja, das wiedergebracht hat, was man vielleicht von ihm erwarten konnte. Ja, klar, er hat recht, es gab so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Er kam ja auch nicht in der leichtesten Phase der Saison. Aber ich denke, er ist am Ende ein Spieler, auf dem man aufbauen kann, der trotz allem noch Potenzial in sich hat. Und gerade wenn dann vielleicht auch die Reihen einfach eingespielt sind, wo man weiß, okay, das fließt alles ineinander über. Er hat so eine richtig geile Position auch im Powerplay eingenommen, wo ich gesagt habe, das hat uns lange Zeit gefehlt, dieses so Lösende vom vorn Tor, so ein, zwei Schritte zurück, einen Direktschuss dann nehmen, wo er angespielt wurde. Hat also unser Powerplay da viel variabler irgendwie auch noch gemacht. Er hat die körperlichen Gegebenheiten, um auch massiv vor dem Tor stehen zu bleiben.
Schnell in Unterzahl.
Dieses geile Tor, wo er einmal hier gefühlt durchs halbe Drittel gekreist ist. Also vielseitiger Spieler, und ich glaube, ein Spieler, der uns am Ende auch trotz allem noch viel Freude machen kann. Bei Tim Lutz hat man ja auch schon drüber geredet. Finde es natürlich gut, wenn die Eispiraten ihm das Vertrauen jetzt nochmal geben, die Chance und die Möglichkeit, sich zu beweisen. Denn man muss ja am Ende sehen, es ist jetzt die fünfte Hauptrunde, die er mit uns anfängt. Und wenn man jetzt mal die vier davor betrachtet,
Schon verrückt eigentlich, oder?
also nur die Hauptrundenspiele, dann kommt man auf ganze 33, 38, 39 Spieler, die er für uns gemacht hat in vier Hauptrunden. Ne? Also ich meine, da war immer mal natürlich auch die Ausleihe dabei, ne, damals noch. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Die längste Saison hat er gespielt, 24, 25 mit 31 Spielen. Also von daher, er muss sich auf jeden Fall beweisen, aber das weiß er am Ende auch. Er ist jetzt in einem Alter, guck, er wird 25 ist er jetzt. Wenn er jetzt die Profikarriere noch packen will, dann ist das jetzt sein Jahr. Sollte da jetzt wieder eine Verletzung oder irgendwas anderes dazwischen kommen, dann wird, denke ich mal, auch der Zug dann abgefahren sein.
Und wir haben natürlich auch beide gefragt, warum sie sich für Grimmitschau entschieden haben. Wir müssen bei Sebastian noch mit dazu sagen, ich hatte meine Frage so gestellt, gerade was das Präsentationsvideo von Aaron auch so angeht, mit seinen Gesangskünsten, war mal ein schöner Weg, das auch mal so zu machen. fand das natürlich cool, dass Sebastian sich dafür auch sozusagen geopfert hat, mal zu singen.
Hat wahrscheinlich aber gesagt, pass auf, ich will nicht in die Kamera gucken. Deswegen hat er mal aus dem Fenster geguckt.
Genau. Und da können wir ja bei beiden nochmal reinhören, was jetzt wirklich die Beweggründe waren, sowohl für Tim als auch für Sebastian, ihren Vertrag in Grimmitschau zu verlängern.
Für mich gab es eigentlich keinen Grund dagegen, nicht hier zu bleiben. Ich habe vor 5 Jahren doch mein erstes Spiel schon für die Eisberatung gemacht, wo ich noch in Bremerhaven war, und habe wirklich eine Verbundenheit jetzt mit Grimmitschau. Grimmitschau hat mir auch so eine Heimat gegeben, was Eishockey angeht, und ich fühle mich hier wirklich sehr wohl. Das Management, Trainer geben mir viel Vertrauen, speziell auch jetzt durch die Verletzung, was ich wirklich sehr schätze, und ich verstehe mich mit der Mannschaft gut, und für mich passt der Sport, was für mich das Wichtigste ist, sehr gut, und ich habe auch das Gefühl, dass doch in mir noch viel drinsteckt. Ich habe jetzt in den letzten Jahren doch sehr wenig Eishockey gespielt aufgrund meiner Verletzung, und ja, ich möchte einfach auch immer zeigen, was ich so drauf habe, und ja, bin einfach sehr froh, dass es jetzt geklappt hat, noch ein weiteres Jahr hier zu bleiben.
Ja, erstmal danke an Aaron, dass er dieses tolle Video von mir hochgeladen hat. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das DSDS-Casting dann auch daran. Aber nee, ich habe in Grimmitschau verlängert, weil ich meine, wir fühlen uns auch einfach unheimlich wohl in Grimmitschau. Ehrlich gesagt, wenn man als Auswärtsmannschaft nach Grimmitschau kommt, denkt man so, oh Gott, Grimmitschau, aber wenn man mal einmal selber hier gespielt hat, also in Grimmitschau gespielt hat, dann merkt man in der Kabine, das ist so eine Gruppendynamik, das hatte ich sehr selten in meiner Karriere. Und es ist einfach so familiär, jeder versteht sich super untereinander. Und ich meine, letzte Saison hatten wir auch viele Kinder in der Mannschaft. Und mit meiner Tochter ist das einfach perfekt. Meine Frau findet da auch ganz leicht den, mir fällt jetzt gar nicht das deutsche Wort ein, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Anschluss, da hast du es. Sie findet sehr einfach den Anschluss, und ja, ich meine, ich weiß auch, wo ich dran bin. Ich verstehe mich richtig gut mit dem UC, und das stand niemals nicht in Frage, dass ich, also ich wollte einfach immer schon bleiben.
Also es ist nochmal schön zu hören, wenn so ein Spieler sagt, für ihn gab es eigentlich keinen Grund, halt nicht hier zu bleiben, hat ja auch Tim gesagt, es gab keinen Grund, nicht zu bleiben, und das war eigentlich der Grund, zu bleiben, ist eigentlich auch...
Ja, die Entscheidung wurde ihm gut abgenommen.
Genau, genau, und im Endeffekt sagt Sebastian da genau das Gleiche, er, ja, es gab keine Alternative, er fühlt sich halt hier wohl, Tim hat sogar davon gesprochen, er hat hier eine sportliche Heimat gefunden. Ich finde es immer gut, wenn sich Spieler so, wie auch Luis, das ist genau das, was wir halt auch im Endeffekt brauchen. Davon haben wir ja die letzten Jahre immer gelebt. Nicht nur von Sheets, der ja auch hier groß geworden ist, aber reden wir mal von Walshy, von Patrick Pohl, von Vincent Schlenker. Grimmitschau hat ja immer von Spielern gelebt, die länger hier waren, die sich hier mit dem Verein identifizieren, wo sich die Fans daran festhalten können. Und im Endeffekt braucht es dann halt auch dafür den deutschen Kern. Und ich finde gerade so die Arbeit, die wir halt da machen, und auch gerade wie die Jungs das widerspiegeln, und da reden wir noch nicht mal von der Arbeit, die Jussi da anscheinend im Hintergrund eigentlich macht, scheinen wir da wirklich einen guten Job zu machen.
Ja, also nicht nur für Familien attraktiv, das haben ja viele immer schon durchblicken lassen, sondern jetzt sieht man es ja auch bei Luis Brune, dass er geblieben ist als junger Spieler, der auch sehr
Tim
viel Talent
hat. Keine Kinder, genau.
Also keine von dem wir wissen. Von daher darf man natürlich schon stolz sein auf das, was am Ende hier die Verantwortlichen leisten, aber auch natürlich alle Leute, die da ringsherum stehen, die dafür sorgen, dass sich die Spieler wohlfühlen und die Familien. Und ja, wie du es halt sagst, wenn du jetzt so einen jungen Stamm halten auch oder halten kannst, ist das auf jeden Fall viel wert. Ne? Also gerade auf die Spieler, die vielleicht auch mit Familie haben, das ist so, glaube ich, der Blick, wo wir hinschweifen müssen, wo man sagt, das sind die, die du am vielleicht auch leichtesten an einem Standort behalten kannst, einfach aufgrund von Schule, von Kindergarten, wo man die Kinder ungern auch irgendwo rausreißen will. Und wenn dann alles ringsherum passt, warum sollen die nicht bleiben? Bei Luis Brune, klar, der kann gerne auch in der DEL anklopfen, wenn er das schaffen möchte und da noch keine Kinder hat, aber bei anderen ist der Zug da vielleicht schon eher abgefahren, beziehungsweise sagen die vielleicht auch, okay, pass auf, den Stress will ich mir jetzt vielleicht gar nicht antun und ich weiß ja, was ich habe, komm, 2-Jahres-Vertrag her und da bin ich in einer guten Planungssicherheit. Also von daher, ja, machen wir da sehr viel richtig oder die Verantwortlichen sehr viel richtig und da muss man dann schon sagen, nach so einer Saison und natürlich den Spielern, die wir bisher gehalten haben, in einer gewissen Art und Weise Hut ab, was da gehalten wurde.
Es sind ja auch wieder viele Spieler, wir hatten es im letzten Podcast ja auch schon angesprochen, mit Kindern. Du hast ja auch schon letztens, glaube ich, im Podcast gesagt, dass Kevin Reich jetzt sogar in der Sommerpause hier bleibt, damit...
Ja. Haben letztens zusammen schon gegrillt.
Siehst du?
Ja, Mensch, also Sommerpause schon miteinander verbracht. Also von daher, die fühlen sich auf jeden Fall hier sehr wohl. Super angekommen am Ende. Und ja, also war jetzt auch für mich so das erste Mal, dass es dazu kam, dass man jetzt so auch in der Sommerpause großartig mit dem Spieler mal in der Freizeit abhängt. Ja. Aber war ganz angenehm und ja. Am Ende sind es alles nur Menschen und ich glaube, das ist immer auch das, was uns hier auszeichnet, dass wir so von der Mentalität den Spielern ja oft diese Barriere, die vielleicht manchmal so ist, sehr schnell nehmen und einfach so mit unserer offenen Art und vielleicht auch manchmal ruppigen Art, wenn man so irgendwie miteinander erzählt, wo man halt auch mal einen aufs Korn nimmt oder vielleicht auch mal eine ein bisschen unpopuläre Antwort gibt, dass man die da ein bisschen so, ja, nicht auf den Boden der Tatsachen, sondern einfach so ein bisschen runterholt, weil man merkt, okay, hier, das sind ganz normalos und jetzt läuft das hier vielleicht nicht alles auf einem ultra strengen Schema ab, sondern
genau.
Da kannst du halt auch mal nach dem Spiel vielleicht ein Bier trinken.
Und vor allem, wo man halt auch einfach, wie ich mit Luis dann nach dem Podcast oder auch so wie du, dann mit Kevin, wo man einfach auch mal, oder Mario war ja da im Endeffekt der allererste Spieler, wo du halt wirklich einfach mal sagst, okay, pass auf, man unterhält sich einfach auch mal über andere Sachen.
Ja, das ist, also das ist Eishockey mega wichtig. Also
oder man erzählt sich auch mal Sachen, die dann nicht fürs nicht für die Öffentlichkeit geplant sind, weißt du, wo du halt dann genau unterscheidest, okay, sage ich das jetzt nicht, deute ich nur was an, ne? Man muss ja nicht jedes Mal rausposaunen, ich weiß was, sondern man trifft sich mit jemand, man baut ein Vertrauensverhältnis auf, was im privaten Bereich irgendwo ist und das ist ja auch eigentlich das Schöne und Gute und macht es den Spielern auch einfach, sich den Leuten anzuvertrauen, die zwar dazugehören, aber weißt du, wo du sagst, hey, du brauchst auch mal jemand außerhalb der Eishockey-Bubble.
Ja, also das ist für mich schon immer so, das A und O, zu versuchen, diese Eishockey-Ebene eigentlich hinten einzustellen, wenn man irgendwie mit den Spielern ist, klar, kommt man mal drauf oder ähnliches, aber also jetzt auch, wie wo wir miteinander gegrillt haben, also da liegt es mir jetzt fern, irgendwie großartig über Eishockey zu reden. Ja, wir haben Weiden gegen Kaufbeuren nebenbei ein bisschen angeschaut gehabt, aber ansonsten, mein Gott, er hat ja auch 2 Kinder jetzt, ne? Und da hast du ja schon automatisch andere Gesprächsthemen,
genau,
seine Frau war
genau.
Ja auch mit dabei. Ja, und dann über Gott und die Welt und Urlaub und wie es halt über alles Mögliche ist und ich glaube, das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man den Spielern einfach das Gefühl gibt, dass sie auch als Menschen im Ganzen betrachtet werden und nicht nur als Spieler und, oh ja, aber nächste Saison, da müsst ihr mal. Und,
ja, genau, als Punktelieferant, hey, 40 Punkte müssen kommen.
Ja,
genau.
Irgend so, ne, wo du dann, ja, einfach denen das Gefühl gibst, alles klar, man kommt hier an und das sind halt auch Leute wie du und ich. Und ja, da gibt es ganz viele tolle Menschen, die da ihr Bestes geben, dass die Leute sich ja wohlfühlen, deswegen verlängern die ja auch. Liebe Grüße an die Tabby, falls ihr mal den Podcast anhört. Ja, also von daher sind wir, glaube ich, da schon ein ganz guter Standort, um einfach die Leute abzuholen und dann vielleicht auch mal eine neue Sichtweise auf den Profisport zu geben, weil jetzt mit unserer Unbekümmertheit, die manchmal vielleicht auch, ja, unprofessionell in manchen Hinsichten vielleicht wirken mag, doch vielleicht bei den einen oder anderen sehr gut ankommt, wo das sieht, ich brauche vielleicht gar nicht dieses durchgetaktete Profileben, sondern ein bisschen Spaß darf dabei auch nie zu kurz kommen. Ich glaube, das verkörpern wir hier eigentlich ganz gut.
Das stimmt, das stimmt. Klar, auf der anderen Seite, das Professionelle muss trotzdem immer noch halt auch laufen, also nur mit wir treffen uns zum Grillen und wir machen alles ein bisschen unter der Hand, das funktioniert auch
per. Er hat auch nur alkoholfrei getrunken, ja, genau, natürlich.
Also das funktioniert natürlich nicht, aber im Endeffekt, ich denke, wie in allem, die gute Mischung macht es. Ne? Die Leute, die Spieler abholen, trotzdem, es gibt auch wahrscheinlich Punkte, wo du den Spielern sagst, pass auf, das sind festgesetzte Termine, die sind wichtig, da musst du erscheinen, da zählt Pünktlichkeit, da ist alles, das muss so sein, da wissen wir selber, da haben wir an einigen Punkten wahrscheinlich noch Baustellen, aber ich glaube, dass das Familiäre, dass das Zwischenmenschliche, das passt zu 100%. Und wenn wir jetzt noch so an so zwei, drei Stellschrauben, was das Thema Professionalität angeht, noch ein bisschen schrauben, dann sind wir, denke ich mal, auf einem guten Weg, uns weiter in der DEL2 zu etablieren und auch, wie es natürlich sich gehört, Stück für Stück. Und ja, dann lass uns einfach mal auf das nächste Thema kommen. Ich muss immer mich konzentrieren, nicht wie gesagt zu sagen. Also das ist echt gerade
eine echt. Könntest du ja das Thema, weil du sagst Themenwechsel, können wir jetzt Professionalität vielleicht schon eigentlich gleich noch kurz in die Thematik einsteigen wegen den Eintrittspreisen. Weißt du zwar nicht an welcher Rangfolge, aber jetzt würde es gerade kurz passen.
Ich hätte jetzt noch die bei der Kaderplanung wäre es noch geblieben, welche Spieler noch bleiben könnten.
Bleiben könnten, ne? Dann machen wir da einen dann, fixen
und,
Abriss.
Und danach machen wir das, genau, weil du hast ja auch vorhin so eine schöne Auflistung, wie viele Ü-Stellen schon vergeben sind. Jetzt lass uns mal ganz kurz bei dem Thema bleiben. Welche Spieler sehen wir denn noch, die für uns gerade auf dem deutschen Sektor wichtig wären?
Potenziell
wichtig wären, denn wir haben ja noch Sprachnachrichten sowohl von Tim als auch von Sebastian, die mal ganz kurz einordnen, wie sie das Thema sehen, weil ich bin der Meinung, wir bauen uns gerade einen guten deutschen Stamm auf, der, wie wir es ja gerade eben schon mehrmals gesagt haben, auch sehr wichtig ist. Und das haben die beiden auch nochmal ganz kurz eingeordnet. Aber lass uns mal ganz kurz, bevor wir die Sprachnachrichten reinhören, sagen, wer für uns noch Kandidaten wären, wo du sagst, hey, da wäre es vielleicht noch schön, wenn wir die halten könnten. Also wir haben jetzt hier bei uns auf der Liste noch stehen Chevy, wo ich schon im letzten Podcast, glaube ich, gesagt habe, dass nach der Verpflichtung von Sebastian Streu, nee, das habe ich dir persönlich gesagt, haben wir noch nie einen Podcast gemacht. Also ich bin der Meinung, das Thema Chevy ist nach der Verpflichtung von Sebastian Streu eigentlich durch, weil für mich Chevy ein Drittreihen-Center ist und Sebastian hat jetzt sehr auch ein Center. Also ich denke, du planst eher mit zwei Kontingentstellen für die erste und zweite Reihe auf der Center-Position, ist meine Meinung. Von daher ist für mich das Thema Chevy durch. Dann hätten wir noch Kunikat und Vinny Saponari, die noch im Kader vakant sind. Und ja, Kunikat ist für mich ein No-Brainer. Definitiv würde ich behalten. Vinny Saponari, ich sitze im Zug oder im Bus. Also,
jetzt streiken ja öfters auch mal die Busunternehmen.
Ne? Ja, genau. Bei ihm hoffentlich nicht. Aber gib mal kurz deine Meinung ab zu Chevy, zu Philipp und auch zu Vinny.
Ja, also ich sag mal, bei Chevy, wie du es gesagt hast, theoretisch, wenn man jetzt die reine Reihenzusammenstellung betrachtet, könnte es schon so sein, dass er natürlich da nicht mehr Berücksichtigung findet. Ich glaube jetzt aber nicht, dass das, wenn es so wäre, eine Entscheidung war, wie Streu ist jetzt besser als Cheverin, sondern kann ja auch sein, dass man einfach, ja, ich sag's jetzt mal, aneinander vorbei verhandelt hat, wo man sagt, okay, man weiß jetzt, er geht woanders hin, das heißt, wir müssen uns auf der Position absichern, deswegen nehmen wir jetzt Streu. Wenn er jetzt verlängern sollte und man ihn in der zweiten Reihe einplant, dann muss man natürlich schauen, dass am Ende durch auch wirklich effiziente Ausländerstellen auch die zweite Reihe ordentlich belebt wird. Also das war ja so ein bisschen das Problem, dass wir dieses Jahr eine erste Reihe hatten, die gut funktioniert hat, aber dann das Abfallen war. Ja, also von daher würde man sicherlich, ja, obwohl das ja wohl sicherlich vielleicht auch zu hoch gegriffen wäre, wenn man jetzt eine Ausländerstelle auf die Senderposition vergibt, weiß man auch nicht, was man hat. Mit Chevy hast du immer einen Spieler, wo du weißt, der identifiziert sich mit dem Standort. Den willst du ungern in einer anderen Mannschaft haben.
Ja gut, da muss ich kurz eingrätschen, das stimmt. Chevy hat Qualitäten, gerade was wir vorhin gesagt haben, diese emotional Leader, das stimmt, das sind Sachen, wo du, da weißt du bei Chevy wirklich, was du kriegst. Du kriegst dieses Emotionale, du kriegst diese Verbindung mit dem Standort, du kriegst dieses, auch auf gut Deutsch, in der Kabine das Maul aufmachen, sich vielleicht auch mal den Mund verbrennen, so ein bisschen, ein Stück weit. Und Chevy ist heavy, das wissen wir, der sich einfach auch durchbeißen kann, der sich auch einfach mal vors Tor hinstellt und einfach halt ja, die Leute an sich abprallen lässt.
Also von daher hätte ich an sich auch kein Problem, wenn man eine verlängert, dann ja. Muss man halt einen Ausländer daneben stellen, dazu vielleicht einen Brune in der zweiten Reihe, kann auch funktionieren.
Könnte funktionieren.
Genau, also von daher...
Hat ja auch eine gute Pulli-Quote mit über 52%.
War wahrscheinlich auch der Beste dann. Ja. wäre er auf jeden Fall jemand, wo ich sage, wenn er verlängert, dann gerne nehme ich das mit. Ansonsten...
Kunekat,
ja, für die dritte Reihe würde ich jetzt auch sagen, definitiv. Müsste man jetzt nicht großartig überlegen, wenn da jetzt nicht irgendwas gegenübersteht, wo man sagt, man findet keine Einigung. Ordentliche Leistung gezeigt, deutscher Spieler, gestandener Spieler in der DL2, also von daher würde ich da auch, weiß man, was man hat, blind verlängern. Sabonari, schwierig. Da würde ich gegenüberstellen natürlich die Frage, wo willst du ihn einsetzen, in welcher Reihe? Er ist auch viel verletzt gewesen. Wo kann er wirklich noch mitspielen? Ist er eigentlich noch ob er die Qualität hat für die zweite Reihe? Ich weiß es nicht, auch aufgrund vom Alter her. Dritte aber Reihe.
Qualität für die zweite Liga hat er noch. Dritte
ja. Reihe. Und dann muss man halt sagen, da ist, glaube ich, die Frage, was steht auf dem Gehaltscheck und was bringt er? Also da muss man halt irgendeine Lösung finden. Also von daher, wenn er nicht mehr bleiben sollte, dann ist der Fanbus vielleicht abgefahren. Aber ich glaube, dann muss man halt gucken, dass man da Ersatz findet. Aber ich denke, für das Gehalt, was er sicherlich bekommen hat, findet man für weniger Geld jemanden, der vielleicht die Stelle auch gut ausfüllen könnte oder für dasselbe Geld, der vielleicht auch sogar noch ein paar Jahre jünger ist.
Das ist der Punkt. Ich meine, Winnie ist jetzt, glaube ich, auch 36 oder wird 37. Das ist immer so ein Faktor auch, wenn du dich verjüngen willst, dann ist es was, wo du sagen musst, ja, klar, dann findest du wahrscheinlich jemanden definitiv auf diesem Niveau oder in diesem Gehaltssektor halt irgendwo schon mit rein. Klar,
die Erfahrung... Das bringt uns ja am Ende auch nichts, wenn du nochmal verlängerst und wir am Ende im Dezember wieder da sitzen und sagen, ah, da müssten wir jetzt zu seiner Leistung kommen. Ich meine, das haben wir jetzt mit Sigmund durchgekaut, das hat man mit einem
Sabonari. Ja, aber Sigmund ist ja kein Vergleich zu Vinny Sabonari. Ja, also gerade
der Vinny hat vielleicht immer mal noch einen Pass gespielt, genau, den Kinder gespielt hat.
Spielübersicht, Puck-Kontrolle, Puck-Sicherheit.
Trotz allem also, wahrscheinlich für das, was am Ende vom Monat überwiesen wurde, ja, zumindest, wo man sicherlich sagen darf, okay, war es das jetzt wert? Damals, wo die Verlängerung gemacht wurde, sicherlich, aber man muss halt einfach sagen, dass die Spieler, die du ja über 2 Jahre gebunden hast oder dann nochmal verlängert hast, wie man es betrachten will, dass es dann deutlich zu wenig war. Und ich glaube, da ist es dann schon richtig, wo man sagt, man stößt da auch mal alte Hörner ab und holt sich da vielleicht mal neue. Also das wäre so ein Spieler, wo ich sage, wenn er weg ist, Vinny Sabonari, oh. Aber vielleicht gibt es dann halt den nächsten Meckin.
Ja, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Also wie gesagt,
ja.
Ich habe Hoffnung, aber ich glaube rational weiß ich auch, dass Vinny, wahrscheinlich, der hat ja glaube ich schon letztes Jahr überlegt, ob er seine Karriere beendet. Ich glaube, Vinny tut sich Oberliga definitiv nicht an. Also wenn er nochmal hier in Grimmelschau spielt, dann könnte ich mir vorstellen, ja, in die Oberliga glaube ich nicht. Dann geht er eher lieber zurück nach Florida und genießt da.
Lässt sich das dann auf dem Bauch
scheinen. Ich wollte gerade sagen, genießt da sein,
vom Alligator
sein, die Füße sein lecken. Leben, genau, fängt noch bei Alligatoren oder sonst irgendwas. Aber ich habe ja vorhin schon angeteasert, wir haben ja auch ein paar Sprachnachrichten, was das ganze Thema Kaderplanung und auch dieser deutsche Sektor, was den deutschen Sektor angeht, auch von unseren beiden Spielern, von Tim und auch von Sebastian, da können wir mal reinhören, was die beiden wie die beiden die Kaderplanung betrachten von den Eispiraten.
Ja, ich bin natürlich sehr glücklich über die ganzen Verlängerungen und freue mich in erster Linie einfach sehr, ein weiteres Jahr mit den Jungs spielen zu können. Man bildet ja auch Freundschaften über die Zeit und erlebt sehr, sehr viel und deshalb freue ich mich einfach sehr für jeden, der verlängert hat und bin eigentlich sehr überzeugt, dass wir jetzt schon eigentlich einen sehr starken Kern haben und stimme dir da völlig zu und hoffe, dass wir noch gute Anpassungen machen können. Vorletztes Jahr hat es gezeigt, wie hart es und wie schnell es gehen kann, dass man in die Playdowns kommt und dieses Jahr hat es gezeigt, wie viel Arbeit man braucht, dass man in die Pre-Playoffs kommt und viele Jungs haben beides schon erlebt und deshalb weiß ich, dass es uns bewusst ist, wie viel es braucht zu investieren, dass wir eine gute Teamchemie haben, dass wir dann auch nächstes Jahr noch Größeres erreichen können und von dem her bin ich völlig überzeugt und bin sehr glücklich über die aktuelle Kaderplanung.
Ja, ich verfolge die Kaderplanung schon sehr eng, also ich höre mich auch immer ein bisschen rum, ob ich schon was vielleicht vor der Veröffentlichung von Aaron immer was wissen könnte, aber nee, das interessiert mich auch sehr, weil es ja letztendlich auch die Mannschaft ist, mit der ich dann nächstes Jahr spielen werde und mich interessiert da schon, wer dann mit mir da quasi in den Kampf reinzieht. Ich meine, das macht eine Mannschaft besonders, dass man sich jeder gut versteht, dass es eine Brüderschaft wird und ich meine, letztendlich muss sich da jeder blind verstehen können und da kannst du so gute Spieler haben, wie du willst, aber die Chemie muss passen und die bessere Mannschaft gewinnen, sag ich mal so, nicht die besseren Spieler. Und vor allem in Krimmenschau ist es wichtig, dass wir die beste Mannschaft möglich sind. Und aber ja, ich finde auch, dass wir schon mal auf jeden Fall einen guten deutschen Stamm bekommen haben. Jetzt auch noch den mit der Vertragsverlängerung von Lewis heute. Und freue mich und sieht schon mal ganz gut aus, was wir bis jetzt haben. Ich glaube, da kommen noch ein paar dazu. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und verfolge das sehr nah.
Ja, es ist interessant zu hören, wie die das einordnen, auch gerade, wie es halt auch schon Sebastian gesagt hat, dass das Team im Vordergrund steht und nicht der einzelne Spieler. Wir sehen es jetzt gerade eben wieder bei Regensburg zum Beispiel, die sind wieder ins Halbfinale eingezogen und das machst du halt nicht, weil du halt, klar, du brauchst immer Individualisten, definitiv. Aber trotzdem müssen sich die Spieler auch unterordnen, du musst als Kollektiv spielen und ja, ich finde das halt einfach auch schön, wenn die beiden, wie die das so einordnen und wenn halt auch gerade Sebastian sagt, er verfolgt das so aktiv und will gucken, mit wem er sich das so ein bisschen battelt. Das macht ja eigentlich auch schon ja ein bisschen Spaß, so zu hören, dass denen das nicht so egal ist und die gucken dann gefühlt im August, der steht mir jetzt hier eigentlich so gegenüber, sondern die sind halt jetzt schon mit dabei und wollen halt wissen, hey, wie sieht denn die Mannschaft halt eigentlich aus?
Ja, ich denke, das hängt ja auch damit zusammen, einfach, dass wenn du weißt im Vorjahr, dass es vielleicht auch in der Kabine sehr gut gestimmt hat, dass du natürlich über jede Verlängerung, die da kommt und wenn es da nur vielleicht ein kleiner Buddy ist, dass du da einfach froh bist, weil du dann auch für dich persönlich halt weißt, okay, ich fühle mich halt mit den Spielern, die vielleicht verlängert haben, die da sind, auf jeden Fall wohl. Macht es auf jeden Fall immer leichter, als irgendwo neu hinzuzukommen und sich erstmal reinzuarbeiten. Und von daher kann ich das schon verstehen, wenn du da auf jeden Fall ein Auge drauf hast. Natürlich, weil du ja auch als Spieler sportliche Ziele hast. Und wenn du schon verlängerst, aber jetzt merken würdest, jetzt holen sie, keine Ahnung, von Peiting die halbe Oberliga-Mannschaft, genau. Dann würdest du sagen, okay, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Aber mit den Spielern, die du jetzt hier hast, dann wachsen, denke ich, auch die Vorfreude, aber auch natürlich deine Ziele, wo du sagst, okay, mit den Jungs und Mädels, die jetzt da sind, dann will ich natürlich nicht nur um Platz 10 spielen, sondern vielleicht auch einen gesicherten 6. oder 7. Platz in Angriff nehmen, irgendwie sowas in der Richtung. Einfach besser abschneiden und ich glaube, das ist ja das Hauptziel von jedem Spieler, dass man sagt, man will besser werden und das werden ja auch natürlich die Verantwortlichen den Spielern immer verkaufen. Und von daher ist es, glaube ich, für viele dann einfach auch so eine gewisse Art Beruhigung, gerade über den Sommer, wenn man weiß, die und die Spieler bleiben da, der und der kommt hinzu, wo ich weiß, okay, theoretisch begebe ich mich in relativ ruhige Fahrwasser, wenn jeder die Leistung bringt, wenn alle gesund sind und wenn damit natürlich die Vorfreude wächst, umso besser.
Wenn wir jetzt gleich noch über unsere Ü-Spieler sprechen, du hast ja da schon von EDC Online, glaube ich, ne? Ja. Eine schöne Übersicht, wie viele Ü-Spieler wir schon haben, dann müssen wir auch über unsere U-Spieler reden. Wie gesagt, mit Leon Neiger steht ja schon ein Spieler fest, den wir da auf jeden Fall schon haben. Ich habe natürlich auch Tim nochmal gefragt, weil ja die Schweizer Connection im Februar ja sozusagen nach Grimmitschau gewechselt ist. Da hatte ja Tim einen großen Anteil dran, dass sowohl Leon als auch Finn Fuchs nach Grimmitschau kommen. Und ich habe natürlich auch mal Tim gefragt, wie es denn gewesen ist, sowohl mit Finn, den er ja auch schon seit ja, Kindheitstagen kennt, wenn man es mal so nennt, die sind ja am gleichen Ort aufgewachsen. Wie es da so gewesen ist, mit ihm nochmal zusammenzuspielen und wie es natürlich auch gewesen ist, für Finn hier in Grimmitschau zu spielen. Ja, lass uns einfach mal reinhören.
Ja, das ist natürlich schön, dass man jetzt ein bisschen Schweizerdeutsch in der Kabine sprechen kann. Das ist ja meine Muttersprache. Und ja, es ist doch sehr spannend zu beobachten, wo ich damals nach Bremerhaven, nach Deutschland gewechselt bin, war ich, glaube ich, der einzigste Schweizer. Und ja, mittlerweile jetzt 3 Stück und alle in Grimmitschau, war schon wirklich sehr speziell. Und ja, ich fand es sehr schön und ich weiß, dass es den Jungs sehr gut gefallen hat, speziell in den vollen Stadien zu spielen. Das ist ja in der zweiten Schweizer Liga nicht so gang und gäbe.
Ja, das waren interessante Einblicke von Tim. Wie gesagt, über Finn Fuchs jetzt so großartig zu spekulieren, ist so eine Sache. Wir hatten ja schon mal gesagt, wenn Greg Kreuzer geht, wäre Finn Fuchs so jemand, der die Lücke so schön schließen konnte, weil er es halt auch wirklich schon im Endeffekt hinten raus ganz gut gemacht hat. Gerade an der Seite von Adam McCormick hat mir das sehr gut gefallen. Müssen wir halt einfach mal gucken. Wie würdest du jetzt, weil wir haben ja gerade schon über die Vertragsverlängerung oder über die möglichen Vertragsverlängerungen im Sturm gesprochen. Wie gesagt, über Marius Geilze brauchen wir reden wir mal drüber, wenn es dann soweit ist, wobei Mario der Weg hingeht. Aber Finn Fuchs ist jetzt ja noch jemand, der eventuell noch offen ist. Also Hoffnung kann man ja immer haben, dass man vielleicht irgendwo eine Lösung findet. Er hat ja Vertrag in Chur, das ist halt einfach, das steht fest. Gefallen hat er mir trotzdem. Wie siehst du oder wie würdest du Finn Fuchs gegenüberstehen?
Ja, gerade im Hinblick auf den Abgang von Gregory Kreuzer, definitiv, ja, wo ich sage, das wäre zumindest ein Ersatz, wo man weiß, was man hat, wo du den einfach halt übernehmen kannst. Das war ja das Interessante einfach an diesen Möglichkeiten, dass du halt noch Spieler über die letzten Spiele hattest für ein paar Hauptrundenspiele, Playdown-Spiele, dass man einfach auch so ein bisschen sieht, okay, wer kannten was? Und wenn sich dann natürlich eine Tür öffnet und man dann sieht, okay, da könnte uns für die nächste Saison auch was nützen, wäre es auf jeden Fall hilfreich. Also ich sag mal, in dem Zusammenhang, Gregory Kreuzer geht, wäre er optimal als Ersatz, ja, muss man das sagen. Und ja, ansonsten muss man dann halt einfach schauen, dass man da ja gute Zweitliga-Verteidiger findet.
Mit deutschem Pass.
Mit deutschem Pass. Und es wird halt immer schwieriger natürlich. Genau. Deswegen war auch mit Mirko Sacher natürlich die Verlängerung ultra wichtig, muss man einfach so sagen.
Genau.
Weil wir haben jetzt mit Ole Olef und Thomas haben jetzt zwar natürlich zwei Verteidiger ja schon fix gehabt, wobei man natürlich sagen kann, bei Felix Thomas aufgrund der Ausbildung, dass er ja eher in den, sagen wir mal, wahrscheinlich vierte Reihe, maximal vielleicht dritte Reihe einzusortieren ist, da er sicherlich auch eine berufliche Belastung hat, Ole vielleicht dritte Reihe, so, und das heißt, die zweite Reihe ist aktuell noch komplett blank und da brauchst du natürlich dann gute, gestandene Verteidiger.
Du hast eine schöne Übersicht von ELC Online, die haben wir ja gerade eben schon angeteasert, die haben mal so ein bisschen den Kader so zusammengestellt, haben auch schon mal so ein bisschen geguckt, wer könnte in welcher Reihe spielen. Das Reihenthema würde ich mal noch ein bisschen offen lassen, aber lass uns mal auf die Ü-Stellen schauen. Stand jetzt sind 15, von 15 Ü-Stellen sind 10 besetzt. Das Kuriose, das wirkt immer nicht so, ne? Aber wenn man dann halt wirklich mal schaut, hey, wer ist denn ein Ü24-Spieler?
Ja.
Dann hast du einfach schon 10 Stück auf dem Zettel.
Und hast noch 3 Ausländerstellen.
Das heißt, es sind eigentlich noch 2 Ü-Stellen für deutsche Spieler übrig und dann kommst du schon wieder auf dieses Thema. Du hast Chevy, du hast Kuhneka, du hast Saponari aus deiner
das war
aus
ja
dem letzten Kader offen.
Das war ja das, was ich im letzten Podcast gesagt hatte, auch mit diesen ganzen Ü-Stellen. Also irgendwo müssen wir ja einen Rotstift ansetzen und streichen, weil wir sind ja am Ende. Also wir können nicht jeden aus wir sympathisieren behalten, sondern irgendwo sind wir ja schon drüber gewesen. Einfach aufgrund der Verletzungen, dass wir ja auch nachverpflichten mussten. Natürlich kann man so gewisse Spielchen machen, das hast du ja vorhin gesagt, wo man sagt, okay, Felix Thomas, Ausbildung, wenn der mal ein Spiel pausiert, ist es sicherlich nicht schlimm. Das heißt,
muss man ihn von Anfang an verpflichten oder sagt man einfach, Felix, pass auf, du stehst zwar auf dem Paycheck, aber
wir haben vielleicht 16 Ü-Stellen und nicht nur genau 15, aber dafür rotiert halt einer irgendwie, also das ist ja möglich. Aber ja, also am Ende, wenn man es so sieht, natürlich mit den 3 Ausländerstellen, die noch dazukommen, ist man dann schon recht straff gestrickt. Wovon ich mittlerweile fest ausgehe, ist halt, dass definitiv eine U-Stelle dann in die Backup-Position wechseln wird.
Vom Goalie, genau. Da haben wir schon mal mit Nikita Kvap unterhalten.
Was dann halt relativ sicher ist. Aber am Ende, man muss es sehen, wir haben noch keine U21-Lizenz besetzt. Da sind 2 Spieler noch gefordert.
Ja, Leon Neiger auch noch.
Der Neiger ist U24-Spieler.
Ach, U24, ja. Okay.
Das heißt, die musst du noch unterbringen. Und im besten Fall wollen wir es natürlich ja auch nicht nur, dass die, mal blöd gesagt, nur in Halle spielen, sondern irgendwie sollen sie ja uns auch helfen. Und bei den U24-Spielern sind auch noch 3 Stellen offen, das heißt, die musst du auch noch unterbringen. Das heißt, das Problem hast du jetzt weniger, weil man sagen kann, okay, die 4. Reihe, da hast du im Sturm neben Neiger noch 2 freie Positionen, so eine junge wilde Reihe. In der Verteidigung kann man da sicherlich auch noch einen unterbringen und ja, am Ende musst du halt gucken, wie es dann am Ende wird. Also wir haben jetzt in der ersten Reihe noch 2 Sturmstellen theoretisch frei, wo man sagt, könnten zwei Ausländerpositionen nehmen. Die 3. Ausländerposition kann man jetzt überlegen, setze die dann noch mit in Sturm in der 2. Reihe oder in der Verteidigung in die 2. Reihe, wenn du die vielleicht stabilisieren willst, dass man sagt, man hat wirklich auch in der 2. Reihe eine sehr gute Verteidigung. Aber das sind ein Gedankenspiel, da muss man halt schauen, wen findest du als Ersatz für einen Gregory Kreuzer? Wer ist auf dem Markt? Wen kann man überhaupt kriegen? Und davon wird das sicherlich abhängig gemacht werden.
Wenn du denn, das sind wir wieder beim Thema Finn Fuchs, wenn du den bekommen kannst, kannst du natürlich auch sagen, pass auf, was hat uns letztes Jahr gefehlt? Die Durchschlagskraft im Sturm.
Ja, gerade ab der 2. Reihe dann.
Genau, ja. Genau. Also von daher ist das, wo du halt sagen musst, klar, wenn du jetzt Spieler hast, wo du einfach mal weißt, die knallen dir das Ding mal unters Dach, ist natürlich auch ganz gut.
Also spannende und schwierige Aufgabe für die Verantwortlichen am Ende da, noch die 2 Deutschen zu finden, die die Ü-Stelle einnehmen und die vor allem wo einzusetzen. Ja, und das ist manchmal mal das, was ja auch so ein bisschen schwierig ist zu beurteilen, wo man sagt, natürlich freut man sich über viele Verlängerungen, aber manchmal ist es dann auch, wenn man dann diese Übersicht hat mit Ü-Stellen und U-Stellen, ja, und dann denkt man so, wäre jetzt eigentlich vielleicht doch, also ist jetzt der eine Ü-Spieler vielleicht sogar noch die Stelle wert oder hätte man da sich auch anders umorientieren können. Das Grundgerüst, wie es jetzt steht, ich glaube, das kann man unterschreiben. Aber jetzt ist es dann schon, jetzt muss man halt wirklich gucken, wer ist jetzt das passende Puzzlestück und auf wen setzt man. Und da bin ich ganz gespannt. Also gerade die erste Reihe, muss man ja sagen, so wie sie jetzt dann auch gestrickt ist, dadurch, dass natürlich jetzt auch bestätigt wurde, dass Mecken nach Düsseldorf geht, wer geht in die erste Reihe neben Ruck? Und wenn du da 2 Ausländerstellen reinsetzt, das sind natürlich dann auch 2 wichtige Positionen, die sitzen müssen. Ja, also ja.
Was würdest du zu Ben Kobe sagen? Du hast mir vor dem Vorgespräch schon gesagt, da gibt es so Gerüchte, er würde nicht bleiben irgendwie.
Ja, also das hatte ich jetzt aber auch nur aufgenommen, weil das hieß, dass er wieder weggehen würde. Ja, wenn er am Ende bleibt, also der Mecken-Ersatz 1:1 gibt es nicht. Nee. Das darf man auch nie vergleichen. Er wäre aber auf jeden Fall ein Ausländer, wo ich sage, den kannst du auf jeden Fall behalten. Und ich glaube, dass er mit seinem Spielwitz und dem Spielwitz von Dylan Ruck auch gut zusammenpassen würde.
Das stimmt. Ja.
Also ich kann jetzt nicht von dem erwarten, dass er 3 Kringel macht. dafür hat Mecken aber halt auch gefühlt von 10 1-auf-1-Situationen 5 vergeigt. Vielleicht trifft er davon 7 oder 8. Also jeder hat sein Für und Wider. Und ich glaube, das ist halt immer ganz schwierig, dann so Fußstapfen zu treten. Und deswegen muss man da immer wieder betonen, diese Fußstapfen einzunehmen oder komplett auszufinden, das wird nicht klappen. Das sind unterschiedliche Spielertypen. Ob in Mecken in Düsseldorf funktioniert, keine Ahnung. Einzel können hat er. Aber irgendwie kommt es ja trotzdem auf die Gemeinschaft an. Also von daher, das war ja das, was wir auch gesagt haben bei den Ausländern, vielleicht ein bisschen risikofreudiger sein, vielleicht Kanada, USA gucken, genau, wer kommt da von der ECHL-College. Und genau, da einfach schauen, wen du da einbinden kannst.
Du hast vorhin schon angesprochen, wir müssen professionell sein oder wir wollen über Professionalität reden. Das heißt, wir müssen auch das Thema Eintrittspreise ansprechen.
Wer es noch nicht mitbekommen hat,
genau, die Ticketpreise steigen um jeweils 2 Euro.
Also für Erwachsene, ja.
Für die Erwachsenen, genau.
20 Euro jetzt.
Im Umkehrschluss werden aber Jugendliche bzw. Familien, glaube ich, entlastet.
Leicht vergünstigt.
Leicht vergünstigt, genau. Ich habe ja gerade die Pressemitteilung offen. Genau, Preisstruktur der Saison 26-27. Genau, 20 Euro sind jetzt glatt während der Hauptrunde. Für den Stehplatz, 25 Euro für den Sitzplatz und ja, Kinder und Jugendliche werden, glaube ich, um jeweils, ich weiß nicht, wie viel waren es? Oder die Familienkarte wird, glaube ich, vergünstigt.
Ja, also es gab Einsparnisse dann am Ende über dieses Jugendliche, für Jugendliche, aber auch für Familien, also hauptsächlich die Erwachsenen, die da natürlich mehr bezahlen müssen. grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass 20 Euro für einen Stehplatz sehr, sehr, sehr gehobenes Niveau ist, auch in der DL2. Wir aber in Grimmitschau schon natürlich die Problematik haben, dass wir es einfach nicht über Sitzplätze auffangen können. Mhm. Wobei ich natürlich auch sagen muss, 25 Euro für einen Sitzplatz an der Mittellinie, vielleicht ist das dann auch mal noch eher Sinn, halt nur, ja, was sind es, 200 vielleicht Sitzplätze, die du hast.
Ja, genau.
Ist dann vielleicht auch noch sehr günstig.
Das ist wiederum günstig. Ne? Die Sitzplätze sind, wo du sagen musst, guck mal nach Weiden, mal blöd gesagt. Ja, ne? Über 30 Euro. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Wenn du jetzt mal noch sagst, okay, guckst du mal noch Bittigheim an oder Bad Nauheim. Ja, du musst halt einfach sehen, ja, der Stehplatz, der teurer ist, kompensiert halt in den Einnahmen das, was unsere wenigen
Sitzplätze nicht halt kompensieren können.
Genau.
Die Eispiraten haben es ja auch so ein bisschen mit dem Versprechen verbunden am Ende, dass ja auch in die Infrastruktur, gerade Toilettensituation investiert wird. Da müssen wir jetzt natürlich gespannt sein, was da passiert. Wie die Bedingungen sind, die kennen wir ja alle. Haben wir ja auch schon 100.000 Mal durchgekaut.
Müssen wir nicht nochmal machen.
Genau, von daher wäre es nur wünschenswert, wenn da natürlich auch das Geld dort ankommt und Entlastung schafft. Aber man muss, glaube ich, trotzdem, und das ist jetzt nicht wegen Grimmitschau, sondern allgemein einfach festhalten, das Ziel darf nicht sein, dass ein Stehplatzticket für Eishockey 20 Euro kostet, egal wo. Weiden hat ja auf einmal um 5 Euro erhöht, war bei 21 Euro.
Wie viel? 21?
Ja, jetzt sind wir bei 20 Euro. Das funktioniert einfach nicht mehr. Also das muss man einfach so sagen. Es wird schwierig. Die Zuschauerzahlen, sie sind stabil, sie sind teilweise steigend bei gewissen Spielen oder sportlichen Leistungen, das muss man sagen. Aber es ist natürlich mit einem hohen Opfer verbunden. Und wenn man vielleicht alleine ist, mag das mal alles gehen, 20 Euro, die drückst du mal ab, mit Familie wird es halt schon schwierig. Und es war ja zum Beispiel auch die Beispielrechnung dabei, Familienticket mit einem 14-Jährigen für 1.150 Euro, wenn man sich jetzt halt sichert. Das ist
ein Saisonticket auch.
Genau, Saisonticket, das ist ein Urlaub für eine kleine Familie, ne, wo man halt sagt.
Jetzt hier, also angenommen, ich habe es gerade offen, die Familienkarte zu dem regulären Spiel würde 45 Euro kosten, das sind zwei Erwachsene und ein Kind bis 14 Jahre.
Bis 14, genau, also genau. Noch nicht der Ermäßigte, sondern genau. Das Kind halt, ja.
Und jedes weitere Kind bis 14 würde dann 5 Euro kosten.
Genau, das finde ich in Ordnung.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das wären jetzt in unserem Fall, also in meinem Fall wären es dann halt 50 Euro.
Ja, für vier Mann.
Da bist du bei 12,50, genau.
Ist in Ordnung.
Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Man muss es immer mal so ein bisschen halt runterrechnen. Ne? Also klar, die Kinder entlasten dann auf gut Deutsch ja den Eintrittspreis der Erwachsenen.
Ja, aber es ist halt schon trotz allem heavy und ich glaube, das muss man halt gerade in der Umgebung, wie wir uns hier befinden, mit der wirtschaftlichen Leistung oder mit dem Geld, was jeder hat, schon sagen, dass es da einfach schwierig wird für den einen oder anderen, sich dann einen Spielbesuch zu leisten. Es sind nur 2 Euro pro Spiel mehr, aber vielleicht am Ende schon Ausschlag geben, dass der ein oder andere vielleicht dann auch das eine Spiel weniger geht. Es ist nicht schön, so eine Preiserhöhung, das muss man auch sagen. Und ich glaube, jetzt ist auch definitiv auch eine Schmerzgrenze erreicht, wo man sagen muss, bis hierhin und dann auch nicht weiter.
Okay.
Ich finde, 20 Euro ist schon das Maximum, was man für Zweitliga-Eishockey-Stehplatz bezahlen sollte, weil mit 20 Euro Stehplatz, wir könnten es jetzt gerne dann im Nachhinein nochmal gucken, aber ich glaube, da kommst du günstiger bei manchen DEL-Vereinen sogar schon rein. Okay. Ja, das muss man halt einfach sehen, weil das Problem ist, klar kann ich eine Erhöhung machen. Vielleicht hätten sie erstmal 19 Euro getan und ich hätte dann vielleicht mal nach einem Jahr oder 2 Jahren gesagt, okay, jetzt gehe ich auf 20. Wir haben jetzt diesen Stadionmietvertrag über 6 Jahre abgeschlossen, davon ist jetzt ein Jahr weg. Es sind jetzt noch 5 Jahre da.
Vor allem vergünstigt.
Ja, wir haben jetzt fünf Jahre noch vor uns. Wo ist denn der Eintrittspreis in 5 Jahren, bis wir vielleicht ein neues Stadion haben?
Und was passiert mit dem Eintrittspreis, wenn wir dann wieder mit der Stadionmiete hochgehen müssen?
Stadionmiete oder neues Stadion. Also sind wir dann bei 22, 50, 23, 24 Euro. Du wirst immer Leute haben, die sagen, ja, das müssen wir bezahlen, damit wir leistungsfähig bleiben oder in der zweiten Liga bestehen und wir haben keine Sitzplätze und so weiter und so fort. Das sind natürlich Probleme, die da sind und die man auch wahrnehmen muss. Nur man muss ja auch trotzdem immer die Frage stellen, ist es richtig? Ne? Und
die Spirale hat ein Ende.
Irgendwann ist eine Kuh halt auch mal gemolken. Und ja. Ich glaube, in unserer Region geht das halt manchmal schneller als gedacht. Und der Aufschrei, der blieb in Anführungsstrichen relativ aus.
Hat mich überrascht.
Ist aber, glaube ich, aber auch mit sehr viel Wünschen und Erwartungen verbunden, gerade was die Infrastruktur angeht. Das heißt, wenn jetzt am Ende eine Dixie-Toilette, mal blöd gesagt,
das rechtfertigen soll, ja.
Dann wäre es ziemlich schlecht. Und mir fällt das natürlich schwer. Ich verstehe die Eispiraten auf der einen Seite, wo ich sage, natürlich muss vielleicht auch Sponsorenausfälle oder ähnliches, was man hat, auch ausgeglichen werden. Aber ich sehe halt auch die Fansache. So, und wenn ich jetzt halt überlege, mit meiner Frau und ich, wenn das 40 Euro dann sind, das sind 160 Euro im Monat, unsere Kleine bezahlt zum Glück noch keinen Eintritt,
naja.
Jetzt lassen wir die aber mal auch noch kosten, was heißt das, 45 Euro.
Und hast du nichts gegessen,
nichts getrunken. Sind 180 Euro im Monat.
Nichts gegessen, nichts getrunken.
Nichts gegessen, nichts getrunken, 180 Euro im Monat, wenn ich jedes Heimspiel angucken möchte, 8 Monate Hammer, also reden wir auch, ne, wie gesagt, weit über 1000 Euro. Und
plus Getränke.
Es ist, und Essen. Es ist am Ende ein Hobby. Und ja. Ich glaube, diese Frage, also nein, es ist nicht nur ein Hobby, gerade für uns genau. Als Familie, ja. Logischerweise. Ne? Aber ich glaube, es gibt diese Spanne zwischen, gehe ich einmal als Gelegenheitszuschauer, den wird es nicht interessieren. Bin ich ein ganz treuer Fan, wird es mich vielleicht auch nicht zwingend interessieren. Aber ich glaube, du wirst jetzt so eine Sparte erwischen zwischen denen, die vielleicht 2 bis 3 Mal gegangen sind, wo jetzt einer vielleicht nur noch einmal geht.
Genau.
Oder 1 bis 2 Mal geht. Und ich glaube, da muss man schauen, wie entwickeln sich die Zuschauerzahlen, trotz sportlichen Erfolgs oder Misserfolgs. Das kann man ja dann immer so ein bisschen gegenüberstellen. Und ich bin auch ganz gespannt, ehrlich gesagt, wie die Auswärtsfans damit umgehen werden. Weil definitiv 20 Euro eine Grenze ist, die gerade für viele aktive Fanszenen
noch akzeptabel ist, aber...
Nee, glaube ich, eher schon Konsequenzen hat. Kein 20 für einen Steher. Die Kampagne gab es ja damals. Und ich glaube, man hat es gesehen, Weiden wurde von fast allen boykottiert. Jetzt natürlich in den Playdowns versteht man es ja, wenn man seinen Verein dann unterstützen will. Kann man jetzt wieder sagen, ja, Doppeldeutigkeit oder wie man das nennen möchte.
Doppelmoral.
Aber mich würde es nicht wundern, wenn einige Fans sehen, gerade Auswärtsfans, die Spiele bei uns vielleicht sogar boykottieren, weil die Karte 20 Euro kostet. Und ja, dann sind es nur 2 Euro vielleicht, die man mehr bezahlt, aber es ist einfach ein Symbolwert. Wo fange ich an, wo höre ich auf und wo ist dieser Punkt, wo ich irgendwann sage, jetzt reicht es halt auch mal und damit gehe ich halt nicht konform. Und das muss man dann am Ende auch, in diesem Sinne auch als Appell natürlich verstehen an unsere Grimmitschauer-Fans, wenn jetzt ein Landshut sagt oder in Rosenheim sagt, 20 Euro in Grimmitschauer gehen wir nicht mit und wir boykottieren, dann ist das, sag ich mal, zu akzeptieren und vielleicht auch zu unterstützenswert, weil die am Ende die Fahne hochhalten und sagen, okay, wir wollen halt nicht mitgehen, weil was jetzt vielleicht 20 Euro kostet, kostet in 2 Jahren schon wieder 22 Euro, wo dann wieder diese moderate Preiserhöhung ist, ne, um 2 Euro.
Genau.
Das ist es halt, die Spirale. Und die muss man halt finden. Wie die Lösung
ausschaut. Du bist halt kein Stadion, wo du halt reinkommst, gibst die Jacke ab und sagst so, ich stell mich jetzt hier ein T-Shirt.
Ja, genau. Ja.
Und oder Pulli halt dahin. Und
wenn du dann halt Fans aus Weißwasser hast, die halt, oder selbst bei uns ist es ja nicht anders, die halt nur gegen Zaun und Busch und Baum pinkeln.
Ja, genau.
Über eine Drittelpause anstehen, damit sie eine Bier und eine Wurst kriegen, sobald mal mehr als 3.500 Zuschauer. Ich hatte jetzt gegen Weißwasser mit meinem Vater, stand über eine Drittelpause. Wir standen, ich glaube, 30 Minuten standen wir an, bis wir mal endlich mal für uns beide mal ein Bier und eine Wurst hatten, an einem Stand. Also es war jetzt nicht mal getrennt, wo ich sage, ich meine, da können die Eispiraten auch nur bedingt dafür. Ne? Da gibt es einen Caterer, der das zu organisieren hat. Aber das ist dann halt auch, wo ich sage, wenn ich da das erste Mal komme und ich komme vielleicht mit meiner Frau, die eine halbe Stunde ansteht, um auf Toilette zu gehen, verpasst dadurch 10 Minuten vom Spiel, ich will Getränke holen, krieg vielleicht meinen Platz nicht wieder, verpasst auch nochmal 10 Minuten vom Spiel, dann ist halt auch ganz schnell so der Punkt erreicht, wo ich sage, also das tue ich mir nicht nochmal an.
Genau, da steht in keinem Verhältnis mehr und da würdest du dann auch irgendwann sagen, pass auf, da gehen wir halt einfach nicht hin. Gerade wenn du, und das ist ja genau das Nächste, wenn du die Konkurrenz hast von diesen ganzen Arenen, wie sie jetzt ja überall gebaut werden. Also da müssen wir ja nicht mal Düsseldorf und Krefeld hernehmen, wo das sowieso eine ganz andere...
Was jetzt? Halle?
Genau.
Die neue
Halle? Nicht nur Halle, aber das ist auch, wo du halt wirklich sagen musst, geh wirklich mal nach Landshut, geh nach Rosenheim, sonst irgendwo hin. Selbst jetzt Kaufbeuren, reden wir nachher noch drüber, gut, die sind jetzt abgestiegen. Aber geh mal in die anderen Stadien, da gehst du hin, Da hast du ordentliche Toiletten, da hast du Catering, was genauso organisiert ist, dass du halt wirklich, da reden wir nur schon gut, davon.
Das können wir jetzt aber, nicht so 100% beurteilen, weil beim Derby waren wir jetzt auch noch nicht dabei.
Nein, aber, nee, aber es geht schon alleine los, das ist ja mein großes Thema, was ich so für mich habe, was ich immer wieder sage, ist, wir verlieren in Grimmitschau viel zu viel Zeit durch dieses ganze, ich muss hier 5,65 Euro und ich sammle mein Bargeld raus. Dieses ganze bargeldlose Bezahlen erspart dir so viel Zeit an Bierständen.
Und bringt dir vielleicht sogar noch neues Geld, weil wenn irgendwann die 20 Euro von der Mütti aufgebraucht sind, kannst du immer mal noch die Sparkassenkarte zünden.
Ja, genau, das meine ich. Also ist einfach noch so viel offen, wo du, ja, wo wir halt einfach wirklich sagen müssen, hey, das bargeldlose Bezahlen ist eigentlich das, was ja die Zukunft ist.
Aber ich glaube, weiß ich nicht, ich denke, das würde sogar eher am Caterer hängen, weil der Eispiraten bieten sie am Fanshop und so weiter an. Also
die Ach, krass, ja?
Ja, okay. Ja, also von daher weiß ich jetzt nicht, wo da genau das Problem hängt. Wäre aber sicherlich wünschenswert. Also man muss ja sagen, gerade so unsere Generation, ich gehe ja oft auch, also eigentlich immer ohne Bargeld aus dem Haus. Ja, wenn ich aber weiß, dass Heimspiel ist, dann fahre ich halt meist nochmal hin und hol mir meine 20 Euro. Aber vielleicht auch zum Wohle der Familie ist manchmal besser, dass es das bei uns noch nicht gibt. Ja, aber natürlich wäre es jetzt mittlerweile zeitgemäß, genau.
Lass uns noch ganz kurz auf Tim Lutz hören, denn ich habe natürlich auch Tim gefragt, wie er momentan, das kommt jetzt, ist unsere
nächste Preiserhöhung einschätzt. Genau,
was Tim zu der Preiserhöhung sagt, genau. Nee, ich habe Tim gefragt, wie er da momentan die DEL2 verfolgt, denn das ist unser nächstes Thema. Wir wollen mal auf die Playoffs schauen und auf die Playdowns, beziehungsweise steht ja der Absteiger schon fest. Und da lass uns mal reinhören, was Tim gesagt hat.
Ja, wie du auch schon gesagt hast, natürlich, ich kann ihn auch noch von meinen ersten Spielen in Grimmitschau damals, wo ich von Bremerhaven hergekommen bin für ein paar Spiele. Und es tut eigentlich in erster Linie tut es immer dann für die Leute weh, weil ich selbst auch gemerkt habe, wo wir in den Playdowns waren gegen Regensburg, wie viel Druck da auf dem Spiel steht. Und es ist wirklich enorm, dass es wirklich keine schöne Zeit in den Playdowns zu spielen. Und das wünscht man natürlich keinem. Man weiß natürlich auch, wie viel alle da investieren. Und ja, das ist einfach wirklich sehr hart. Aber ich finde, es macht die Liga auch attraktiv oder allgemein das deutsche Eishockey, dass man diesen Auf- und Abstieg hat und bin auch deshalb wirklich ein Fan davon, dass es diese Spiele gibt. Das macht einfach unsere Liga attraktiver. Beispielsweise in der Schweiz ist es so mit dem Auf- und Abstieg kaum noch gegeben und deshalb finde ich so ein bisschen eine gewisse Durchlässigkeit macht es einfach spannend. Ja, und natürlich, also man folgt immer, wenn man sowohl die Playoffs wie die Playdowns verfolge ich immer ein bisschen. Ich bin allgemein auch ein sehr Eishockey-Fan. Ich gucke gerne die Schweizer Liga, Deutsche Liga, in Amerika, eigentlich alles. Und ja, an erster Linie tut es mir einfach leid. Aber ja, das gehört halt zum Sport dazu. Und ich denke, umso wichtiger ist es, dass man wirklich über eine ganze Saison lang einfach eine gute Teamchemie hat, dass jeder für jeden kämpft. Das denke ich auch damals, wo wir in den Playdowns waren, auch als Standort zusammen mit den Fans. Das war, glaube ich, das, was uns damals auch ausgezeichnet hat. Einfach, dann hat man halt wieder ein Spiel verloren in den Playdowns und es gab aber keine Unruhe wirklich im Verein. Also es war immer, wir Spieler wussten, was auf dem Spiel steht, was wir leisten müssen, Spiel für Spiel. Und die Fans haben uns einfach extrem unterstützt und das ist wirklich, vielleicht klingt das wie eine Floskel, aber es ist wirklich so, es ist einfach enorme Unterstützung. Man weiß, man kommt vielleicht, man verliert ein Spiel in Regensburg, kommt dann zurück nach Grimmitschau und ist im Warm-up und man kriegt schon diese Unterstützung zu spüren. Das pusht einen wirklich nochmal extrem und das war einfach bei uns damals in den Playdowns, wo einen wirklich uns gepusht hat und deshalb haben wir, denke ich, auch in Spiel 7 noch gewonnen, weil wir einfach als komplette Einheit Spieler, Fans, Management zusammenstanden und ich glaube, das ist wichtig in so einer Playdowns. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bei den anderen Teams nicht so war, aber ich denke einfach, ja, das als geschlossene Einheit zu agieren, ist speziell in solchen Spielen umso wichtiger.
Ja, Nomi, Weiden bleibt in der Liga, Kaufbeuren steigt ab und ich habe sie auch schon Tim so ein bisschen in den Mund gelegt. Mir tut es natürlich sehr leid, gerade auch um Vincent Schlenker. Ich meine, ich habe mit Vince im Dezember noch einen Podcast gemacht, wo wir uns drüber unterhalten haben, wo er gesagt hat, er steht voll im Stoff. Die Nummer mit Freiburg ist wie bei Sepp damals ein bisschen, ja, im Sande verlaufen, hat sich auch nicht so das ergeben, was er sich erhofft hat. Und dann ist er in Kaufbeuren untergekommen und jetzt steigt er ab. Ist natürlich, sag ich mal, ein Karriereschritt, den man sich nicht so erhofft hat.
Ich habe mir von der Playdown-Serie habe ich mir 3 Spiele angeguckt. Das erste Spiel, das 5. und dann das 6. Spiel. Ja, genau.
So ich glaube,
ja. Genau. Man muss leider sagen, und da war ich sehr überrascht, Kaufbeuren, die hatten ja gegen Freiburg sehr enge Partien gehabt, auch viele Tore geschossen, wo ich gedacht habe, okay, die schaffen das wirklich, aber man muss es so sagen, waren gerade die ersten drei Spiele unterlegen, körperlich, mental, hast überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass die das schaffen können, und da war ich total überrascht, dass das so war. Am Ende ist es ein Riesenverlust für die Liga, das muss man so sagen. Kaufbeuren, ein Traditionsstandort mit einer richtig tollen Jugendarbeit, die sicherlich jetzt auch eine Chance ist in der Oberliga.
Definitiv.
Aber trotz allem, wo ich sage, einfach von dem Ganzen, was drumherum ist, muss man einfach sagen, ist Weiden einfach der Standort gewesen, der am wenigsten die DL2 verdient hat. Du hast das Zuschaueraufkommen, was begrenzt ist, was auswärts eine Katastrophe ist. Du hast einen Investor dabei, wo du auch nicht weißt, in welche Richtung geht das. Und
wie ist deine Laune, ne? So,
ja. Genau, und wo ich halt sage, also wenn ich die Querelen habe, dann nehme ich lieber den Traditionsverein als halt am Ende so ein Gebilde. Weiden hat es geschafft. Man muss sagen, das letzte Spiel eigentlich in Weiden war das beste Spiel von Kaufbeuren, meiner Meinung nach, was ich gesehen habe. Also man hat von Anfang an eigentlich gemerkt, dass sie wollen. Die waren spielerisch, puckbesitzmäßig überlegen. Sie haben einfach den Puck nicht über die Linie gebracht. An Unvermögen und McNiven, muss man so sagen. Und am Ende waren natürlich die Treffer von Weiden dann, ja, diesmal sind sie halt alle reingefallen. Und unterm Strich muss man sicherlich aber sagen, spielerisch verdienter Klassenerhalt für Weiden leider. Und Kaufbeuren muss ich halt fragen, wo sie die Fehler gemacht haben. Man hat einen Reimer jetzt als sportlichen Leiter gehabt, der im ersten Jahr jetzt einen Abstieg hat. Wie geht's da weiter?
Schon bitter.
Also, hat mit Leif Carlson einen neuen Trainer geholt gehabt, der nicht zünden konnte. Man hat
einen neuen Alten.
Man hat Turnbull geholt, der eigentlich nur einen kurzzeitigen Erfolg irgendwie mal gebracht hatte.
Zweimal abgestiegen ist.
Obwohl ich beim sagen muss, dass Turnbull relativ auffällig war. Ja. Was enttäuschend war, waren eher so auch der Goldhelm. Ich komme gerade nicht mehr auf den
Alex
Namen.
Alex Zawetzki?
Nee.
Gold. Ach hier, Joe Cassetti.
Nee, war auch nicht Goldhelm. Oh. War noch ein anderer. Cassetti war kein Goldhelm.
Der war aber stark sogar,
glaube ich. Der ist immer mal aufgefallen, weil der ja relativ spritzig war. Aber also die Ausländer, die haben halt nicht so überzeugt. Vincent Schlenger hat vierte Reihe gespielt, die Spiele. War aber, zumindest was die Namensnennung angeht, oft dabei. Natürlich fällt es jetzt erstmal schwer. Ich glaube, der hat mit der 19 gespielt. Nicht mit der 16.
Ja, das ist sehr ungewohnt.
Muss man immer erstmal gucken, wo er da rumgeistert. Ja, also unterm Strich sehr, sehr schade für Kaufbeuren. Ich hoffe, dass es für die so schnell wie es geht wieder nach oben geht, aber ich denke, dass das im Bereich des Machbaren liegt für den Standort, und wie wir ja es kurz angeschnitten haben, die haben eine super Jugendarbeit. Ich glaube, die dritte und vierte
McLellan.
Ja, genau. Dritte und vierte Reihe kannst du definitiv dort mit Jugendspielern ausstatten, die sich da empfehlen können. Und manchmal ist ein Schritt zurück ja auch nur ein Schritt, um größeren Anlauf zu nehmen. Und vielleicht ist es das, was der Standort vielleicht gebraucht hat. Ich glaube, andere Standorte würden es sehr, sehr viel schwieriger haben, sowas zu verkraften. Ich glaube, Kaufbeuren schafft das. Sie haben auch das Glück, in der Oberliga Süd zu spielen, wo spannende Gegner warten, wo auch zuschauertechnisch nicht so ein Einbruch zu erwarten ist. Ja, also von daher, schade um Kaufbeuren und ein kleines Glückwunsch nach Weiden. Wir haben sie, aber ich glaube, wir werden es nicht spürbar merken.
Ich meine, Kaufbeuren hat eigentlich die komplette Infrastruktur für einen DL2-Standort. Das muss man einfach mal so sagen. Da ist Weiden wirklich noch weit hinterher. Das ist halt leider einfach so.
Also sind wir auch weit hinterher, also nicht nur Weiden.
Ja, selbst
so.
Wir sind auch noch weit hinterher, das stimmt.
Also
ja.
Ich glaube, wenn man Kaufbeuren eigentlich betrachtet, ist die, also da muss man ja knallhart rangehen und fragen, woran hat es gelegen? Man fragt sich immer, woran es gelegen hat.
Ja, ja.
Aber wie der Standort so absteigen könnte.
Unerwartet.
Ja. Ich hätte es halt dieses Jahr eher so von der Entwicklung her gedacht, dass es vielleicht in Bad Nauheim sehr schwer hat, weil es sich da über die letzten Jahre angedeutet hat. Ja, also es kam für mich ein bisschen überraschend. Ich hätte es mental einfach Kaufbeuren stärker eingeschätzt. Wer es dann aber einfach nicht abliefert, und das muss man halt sagen, die ersten Spiele, die haben es halt auch gezeigt, dass sie körperlich überhaupt nicht in der Lage waren, da entgegenzuhalten. Weiden hat ja einen Mentalcoach noch genommen. Weiß ich jetzt nicht, ob das Kaufbeuren auch gemacht hat und nur nicht kommuniziert hat. Weiden hat es halt offen kommuniziert. Ob das einen Ausschlag gibt, keine Ahnung. Aber ja, mir hat da irgendwie so ein bisschen die Bereitschaft, der Gift der Wille gefehlt und das war, glaube ich, auch das, was viele Kaufbeurer-Fans ihnen vorgeworfen haben. Man hat einfach die ersten Spiele gar nicht gemerkt, dass die Spieler wissen, worum es hier geht. Es hat sich keiner aufgeopfert, es hat sich keiner mal einen genommen, um denen mal die Fresse zu polieren und zu zeigen, hallo, wir sind noch irgendwie da. Und ja, sehr, sehr schade, aber ich denke, allzu lang werden sie uns nicht fehlen und sie werden sicherlich bald ihren Weg wieder hier in die zweite Liga antreten können.
Ich habe es gerade angesprochen, das fand ich noch ein ganz interessanter Fakt. Travis Turnbull mit Dresden abgestiegen, mit Kaufbeuren abgestiegen. Ich denke, das ist auch was, was du keinem Spieler eigentlich wünschst. Also gerade nicht so einem Spieler wie Travis Turnbull, der eigentlich immer vorangeht, der sich jeder Challenge eigentlich stellt.
Ja, und das hat man auch gemerkt. Also, er war kein Charakterschwein, ja, wo du sagst, er hat jetzt nur die Kohle mitgenommen. Er war richtig auffällig. Er hat ja auch in den Playdowns-Tore geschossen. Der hat einen unglaublichen Schlagschuss gehabt, wo er die in die Winkel
gezettert. Ja, das habe ich gesehen.
Also der hat sich immer aufgeopfert, immer diskutiert, immer dabei gewesen. Also da muss ich auch sagen, da muss man ja auch mal eine Lanze brechen für den Spieler. Schade, dass es halt anscheinend nicht der Rest der Mannschaft mitnehmen konnte, weil er meiner Meinung nach schon eigentlich, wie er es auch am Anfang gezeigt hat, so ein Unterschiedsspieler sein kann, der auch mental eine Mannschaft packt.
Und das in dem Alter.
Das in dem Alter. Und von daher muss man wahrscheinlich sagen, dass es dann auf so vielen Ebenen in der Kabine vielleicht auch einfach nicht gestimmt hat oder der Trainer vielleicht auch nicht der Richtige dann war. Wäre vielleicht ein Gute nach Kaufbeuren gegangen, wäre es vielleicht auch anders ausgegangen, ne? Mal blöd gesprochen. Also wo am Ende der Fehler liegt, das müssen sie analysieren. Ich bin gespannt, was mit Reimer wird, ob sie den verlängern, ob man sich einen sportlichen Leiter in der Oberliga so leisten kann. Oder ob man sagt, okay, das war jetzt ein Schuss in den Ofen. Ganz schwierig. Ne? Verdienter Spieler, irgendwie ja auch aus der Region festgesetzt.
Ja.
Und eigentlich jemand, wo man sagt, okay, das ist jetzt so die Tür, die sich öffnet und irgendwie in 2-3 Jahren ist der in der DEL, ne, geführt. Und jetzt hast du sowas erstmal zu verdauen. Spannende Entwicklung.
Lass es mal noch ganz kurz, weil es interessant ist, auf die Oberliga schauen, das hast du mir vorhin ganz gut gesagt, oder ganz interessant gesagt, Deggendorf führt 2-0 gegen Tilburg und Memmingen führt 2-0 gegen die Hannover Scorpions.
Was jetzt bedeuten würde, dass es auf jeden Fall auch ein Finale geben würde, wo halt auch nur der Gewinner aufsteigt, weil
Tilburg
genau, weil früher war es ja immer so, Tilburg war ja immer dominant, stand immer im Finale und dadurch ist ja automatisch der andere Finalteilnehmer schon aufstiegsberechtigt gewesen.
Genau.
Aktuell läuft es halt jetzt auf eine Serie Deggendorf gegen Memming hin und das müsste dann auch Erster gegen Zweiter der Oberliga Süd sein, also besser geht's eigentlich fast gar nicht.
So 120 Punkte gegen 116 Punkte. Oder?
Gefühlt. Also, Und also ganz spannend, natürlich Memming wäre ein neuer Standort, der für Eishockey brennt, Arena mit 3700 Zuschauern, auch im Allgäu gelegen, wäre sicherlich LED-Band was Neues.
Mit allem drum und dran, auch mit, die würden uns wieder abkochen.
Mit allem drum und dran, Deggendorf natürlich ein alter Bekannter, wo glaube ich aber sehr viele eher überrascht sind, dass sie wieder die Rolle nehmen, weil so glaube ich zu 100% geplant war es jetzt auch nicht, aber die haben halt dieses
Jackson-Duo,
die alles zerschossen haben. Also da darf man gespannt sein. Persönlich würde ich mich natürlich über beides freuen. Deggendorf vielleicht noch ein bisschen mehr. Gibt es noch den einen oder anderen Kontakt hin? Und ich glaube, vielen Krimmenschau.
Ich hätte Bock auf Memmingen, wenn
ich. Ich war mit Deggendorf schon mal in Memmingen. Also das Stadion habe ich schon einen alter Hut. Okay. auf dem Hühnerberg. Von daher, man darf gespannt sein, aber was es auf jeden Fall wieder bewiesen hat, und das war ja das, wo ich vorhin auch gesagt habe, das muss man mal kurz anschneiden, Memming spielt gegen die Hannover Scorpions. Und jetzt denkt man immer, Hannover Scorpions, oh ja, es wäre mal schön, Hannover wieder auf der Landkarte auch in der DL2 zu haben, aber dann muss man sagen, dann nehme ich die Indians. Man muss jetzt, die am Ostersamstag hat in Hannover Scorpions gegen Memming gespielt, und da waren 1800 Quetsch-Zuschauer, was 67% der Stadionauslastung ist. Nicht mal ausverkauft, nicht über 2000 Zuschauer. Darunter waren ja 200 Gästefans, das kannst du ja nochmal abziehen. Also das ist ein Trauerspiel, was dort oben los ist. Und die bringen in der zweiten Liga absolut gar nichts. Also das ist, die sind in ihrer Wedemark, in ihrer Außenhalle da draußen. Da ist keine Verbundenheit. Der Hannover Indians, ich weiß nicht, wie sie es immer wieder schaffen, das zu verkacken. Die spielen vor einem Schnitt über 3000 Zuschauern in der Saison. Wahrscheinlich sogar eher so 3.500 bis 4.000. Waren ja auch lange Tabellenführer gewesen. Ich weiß nicht, was die mit der ganzen Kohle machen, dass sie es nicht schaffen, endlich mal aufzusteigen. Das ist ein Standort, der hätte die DL2 sowas von verdient.
Auf jeden Fall.
Wär richtig geil, so einen Standort wieder dabei zu haben, aber sie kriegen es halt einfach nicht gebacken. Und umso mehr drücke ich immer den Verein, die gegen Hannover Scorpions spielen, die Daumen, damit die einfach rausbleiben. ich will nicht sagen Weiden 2.0, da sehe ich bei Weiden dann doch noch vielleicht den einen oder anderen Pluspunkt mehr, aber was willst du am Ende mit so einem Standort? Nee, brauchst du nicht. Und der Name, die waren mal Deutscher Meister 2010, da haben sie damals noch in der TUI Arena gespielt, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr.
Also von David daher, Wolf und Hans Zach.
Ja, also das ist halt lange, lange her und brauchst du am Ende nicht. Von daher hoffe ich auf ein rein bayerisches Duell müsste es ja dann sein. Ist und dann, genau. Das natürlich dann der bessere auch aufsteigt. Und egal, wer es wird für beide, ist trotzdem ein Gewinn für die Liga. Ich glaube, Memmingen könnte für die zweite Liga noch ein bisschen unangenehmer werden als Deggendorf, weil da denke ich schon, die finanziellen Mittel etwas begrenzter sind.
In Deggendorf?
Ja. Das Stadion ist auch nicht ganz so groß, ist alles ein bisschen, ich meine, Straubing liegt gefühlt vor der Haustür der DEL. Memmingen ist, glaube ich, da mit der Fanbase da auch einfach noch ein bisschen stärker geprägt, wo auch ein bisschen mehr möglich wäre.
Das wieder so ein gallisches Dorf.
Genau. Aber ich denke, also ich glaube, wenn Memmingen aufsteigen würde, glaube ich nicht, dass man die definitiv auf Platz 14 setzen müsste, sondern dass da auch ein bisschen mehr möglich wäre. Vielleicht aber jetzt nicht so wie bei Bietigheim, wo man sagt, okay.
Nee, das die, nicht, aber so ein typisches Aufsteiger.
Ja. Also da wäre ein Wunder möglich, wo du sagst, in der ersten Saison, ups, Achter, könnte ich mir vorstellen.
Genau das,
ja.
Genau das. Und, weil du gerade Hannover angesprochen hast, auch die Indians und auch dann die Scorpions, Essen ist ja auch Meister geworden in der Regionalliga. Die schicken sich ja jetzt an, auch wieder in der Oberliga zu spielen. Das darfst du auch nicht vergessen. Gerade im Ruhrpott hast du halt nicht mehr viel. Essen hat auch eine große Fanbase. Wie gesagt, Moskitos damals, die haben sich jetzt wieder auf ihre Grundtugenden im Endeffekt forciert.
Die Eagles Essen West.
Die Eagles Essen West, genau. Die haben jetzt auch vor 3.000, 4.000 Zuschauern gespielt, haben alles mit 12, 16, 18, 20, 0 weggeschossen. Ja. Also die werden jetzt meiner Meinung nach, wenn die wirklich den Schritt in die Oberliga wagen, und ich glaube, so sieht es auch aus, werden die da eine ordentliche Rolle spielen in der Oberliga Nord. Also ist auch wirklich ein Zugewinn.
Es wäre natürlich allgemein zu wünschen übrig, wenn die Nordliga etwas mehr ein Störfaktor wäre.
Attraktiver werden würde.
So. Halle sehe ich da auch noch als Verein, der die Möglichkeit hat, natürlich da mal eine Rolle zu spielen, aber am Ende bekommen sie es ja auch irgendwie wieder aufgezeigt. Ich glaube, das ist einfach eine sehr langwierige Arbeit und das größte Problem ist, dass man während der Saison viel zu viele Teams dabei hat, die nicht auf deinem Niveau mitspielen. Also es bringt halt nichts, wenn du die mit 10-0 aus der Halle fegst.
Und dann spielst du gegen Peiding oder gegen
Deggendorf genau. Und die spielen dann halt schon mal einen anderen Schuh runter.
Genau. Du siehst ja, wie
aber
wie
du hast jetzt, also wenn man die Thematik mal besprechen will, man hat es jetzt zum Beispiel ja gesehen, wer damit jetzt Geld war es Passau, glaube ich, irgendein Passau oder Passau war es, glaube ich, gewesen, Blackhawks Passau, genau, die drohen, aus der Oberliga zurückzugehen, weil sie halt auch sagen, es ist finanziell nicht machbar, jetzt suchen sie gerade wieder per Crowdfunding und Sponsor, dass sie vielleicht doch drin bleiben, nicht weil sie jetzt pleite gehen, aber weil es halt auch für, glaube ich, diese kleineren Vereine immer schwieriger wird, da Schritt zu halten.
Ja,
die spielen in der Liga nicht mal eine schlechte Rolle. Also so ein Lindau spielt immer Oberliga, Peiting spielt immer Oberliga, Passau spielt immer Oberliga.
Füssen.
Ne, das sind so Standorte, die fast mit 700 Zuschauern. Wie schaffen die das irgendwie?
Jetzt Erding? Erding? Oder war die noch weiter drunter?
Erding war mit dabei gewesen. Klar, ja, genau. Erding, ja. Wo du dich eher mal gefragt hast, wie schaffen die das? Und ich denke, man ist da auch nicht mal weit davon weg, dass man vielleicht sogar über eine Reform reden muss, wo du sagst,
eine Oberliga zu machen.
Ja,
wo also du DL3. Wirklich
die wirtschaftlich stärksten Vereine am Ende auch in dieser Oberliga zusammen sind. Weil ob ich jetzt am Ende von Bayreuth mal blöd gesagt nach Lindau an Bodensee fahre, was wahrscheinlich 450 Kilometer sind, oder ob ich da nach Hannover fahre, was mal blöd gesagt, vielleicht 500 Kilometer, wenn überhaupt, könnte ich mir
nicht
vorstellen.
Nicht mal,
ja, 500 Kilometer, ergibt das überhaupt Sinn oder würde das eher Sinn machen, man legt zusammen. Vielleicht ist das für den Sport an sich sogar eher die sinnvolle Variante, da die Vereine zusammenzunehmen. Ob es davon genügend gibt, keine Ahnung. Aber ich glaube, es würde einfach auch dafür sorgen, dass so ein Verein wie Halle, so wie Leipzig, die würden viel schneller merken, wo stehen wir und was müssen wir machen, um eigentlich oben angreifen zu können.
Ist ja auch vermarktungstechnisch wieder eine ganz, ganz andere Hausnummer, zu sagen, du spielst in der DEL3, ist ja wie, was ist, also die dritte Bundesliga,
ja,
die dritte Liga
im
Fußball. Das ist halt einfach was, du kannst ganz anders, weißt du, so sagst du, oh, ich spiele in der Oberliga Süd, / irgendwie so in der Bayernliga. Und du spielst gefühlt seit 15 Jahren immer gegen die gleichen Mannschaften. Und dann kommst du irgendwann dahin und kannst sagen zu einem regionalen Sponsor, pass mal auf, wir spielen jetzt gegen Essen, du spielst gegen Hannover, du spielst gegen Leipzig, gegen Halle. vielleicht gegen Rostock, keine Ahnung, wer sich da noch mit eingliedern würde, ne? So, das heißt, du hast ganz andere Möglichkeiten, auch wieder neue Sponsoren ranzukriegen. Du schaffst eine ganz andere finanzielle Struktur für diese dritte Liga. Und wenn du jetzt wirklich sagst, du hast so Vereine wie Kaufbeuren, wie vielleicht auch mal Grimmitschau oder Weißwasser, keine Ahnung, nimm es wie du willst, oder auch Bittigheim letztes Jahr. Wenn du absteigst und du steigst nicht in irgendeine Oberliga ab, sondern du steigst in die DEL3 ab, ist das was ganz, ganz anderes. Dieser Fall ist viel, viel sanfter, als wenn du jetzt irgendwo in die Oberliga Nord versinkst als Grimmitschau.
Ja, ich glaube, diese Ungewissheit und, ja, einfach auch, wo du weißt, okay, man spielt jetzt in der Nordliga, dann hast du eher die Angst, was wird denn jetzt, wenn du dann in die Playoffs kommst gegen so ein Südteam? Und so kannst du dich ja während der Saison, weißt du schon, wie ist denn dein Standing, oder man, das kristallisiert sich heraus. Also ich denke, davon ist man nicht mehr so weit entfernt, weil ich glaube, die finanziellen Probleme sicherlich einfach größer werden könnten bei den Vereinen, weil natürlich auch diese, ja, guck mal jetzt auf die Spritpreise, jetzt fährt so ein Bus, ja, Mannschaftsbus für 2,50 Euro pro Liter irgendwie zum Auswärtsspiel, natürlich, das muss man erstmal alles gewuppt kriegen. Ne?
Das ist ja genau das Nächste, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Jetzt die Auswärtsfahrten, lohnt es sich noch mit dem Bus irgendwo hinzufahren? Was nimmst du auf dich? Fährst du jetzt wirklich noch 450 Kilometer von Grimmitschau da und dahin?
Ja, wir können ja mal in Asch tanken gehen.
Das ist ja, ich glaube, du kannst mal kurz rechts rausfahren, bist in Tschechien. Das stimmt. Aber wirklich, lohnt es sich wirklich, ja, jetzt, weil du es angesprochen hast, von Bayreuth irgendwo nach Memmingen oder nach Füssen oder nach Passau zu fahren, was wirklich auch 500 Kilometer entfernt ist? Das machst du in der Oberliga. Gut,
Bayreuth ist ja jetzt schon nicht mehr mit dabei. Das ist ja jetzt ordentlich. Also man sieht einfach, dass, genau, und das finde ich aber in Ordnung, wenn man das als Verein auch so kommuniziert, wenn man sagt, pass auf, man muss sich diese wirtschaftliche Sinnhaftigkeit einfach mal vor die Augen führen und auch mal fragen. Genau. Ist meiner Meinung nach der ehrlichere Schritt, als das runterzurocken und dann zu sagen, wir sind insolvent und es tut uns leid. Von daher, ja, es ist für mich eigentlich die Hauptfrage, was steht für einen Nachwuchsbereich auch hinten dran? Geht da irgendwas flöten, was zu erhalten wäre? Oder sagt man am Ende, ist es eigentlich eher so ein Verein, Spaß an der Freude und okay, eine Liga tiefer, können immer noch die Zuschauer hingehen, die hingehen wollen. Wenn jetzt bisher nur 700 gekommen sind, dann wird jetzt der Ausschlag für eine Liga tiefer vielleicht nicht so extrem sein.
Nomi, lass uns das Ding beenden. Wir hatten eigentlich noch die DEL im Köcher, aber lass uns die mal verschieben. Nur ganz kurz.
Der Absteiger steht ja schon fest. Von daher.
Der Absteiger steht fest. Ja, na, pass mal bloß auf mit Dresden. Ja. Und ansonsten entlasse ich euch jetzt mit den letzten beiden Sprachnachrichten von Tim und von Sebastian, wie sie ihre Sommerpause verbringen. Und Nomi, wir sagen jetzt schon mal von hier aus tschüss und ciao.
Aus Grimmitschau.
Ja, also für mich ging die Saison natürlich viel zu kurz. Ich habe nur diese 4 Spiele am Schluss noch gemacht und war wirklich sehr, sehr enttäuscht und auch sehr traurig, muss ich sagen, wo es dann schon in den Pre-Playoffs zu Ende ging. Ich meine, man kämpft das ganze Jahr dafür, dass man in die Pre-Playoffs kommt, und da war eigentlich unser einziges Ziel, wir wollten unbedingt in die Playoffs kommen, und da war eigentlich einfach die Enttäuschung am Anfang groß und auch das nochmal jetzt natürlich die Motivation für nächstes Jahr. Ja, bei mir ist jetzt so, ich studiere nebenbei noch und habe jetzt nach der Saison immer da ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr den Hauptfokus zu legen, kurz, da ich in den Playoffs nicht so viel für die Universität mache und dann auch natürlich noch Zeit mit der Freundin, Familie. Das genieße ich auch sehr. Wir gehen noch gemeinsam Urlaub und dann beginnt eigentlich wieder Sommertraining und das verbringe ich auch zu Hause in der Heimat, wo ich natürlich auch sehr genieße. Aber ja, die Enttäuschung war eigentlich schon groß, weil ich einfach am liebsten noch so lange es geht gespielt habe, weil das ist das, was ich sehr gerne mache und nicht das Sommertraining. Deshalb ist eigentlich die Enttäuschung da schon sehr groß und umso mehr freue ich mich aber wieder, wenn es dann im August losgeht. Und ja.
Ja, für die Sommermonate haben wir noch nicht so viel geplant. Wir werden ein bisschen überall sein, würde ich mal sagen. Also normalerweise wird unser Sommer damit verbracht, dass wir nach Kanada fliegen zu meiner Familie. Da meine Frau und ich diesen Sommer auf Haussuche sind und uns wahrscheinlich ein Haus zulegen wollen, würden, werden, wird das diesen Sommer ausfallen und dann die Zeit dafür verbracht, dass wir hoffentlich was auf die Beine kriegen hier, dass unsere Familie mal einen festen Wohnort hat für Zwischensaisons. Und sonst nichts Großartiges geplant. Ende Juli geht es kurz nach dem Golfurlaub, bevor die Saison losgeht. Und dann haben wir schon wieder August und dann geht das Training wieder los.